Bewegtbild.
Bastarde. Bewegtbild. Bastarde. Bewegtbild. Bastarde. Bastarde.
Die Bastarde sind im Haus oder heute in der Kirche. Halleluja. Und mit mir am Start ist heute Pater Dave.
Amen. Na, Alter.
Ja, wir haben uns echt mal was Neues überlegt, beziehungsweise eigentlich ist das gelogen. Meine Freundin hat sich was Neues überlegt für uns. Denn heute ist Halloween und ich mag eigentlich Halloween, so nicht wegen Halloween, sondern wegen Horrorfilmen gucken. Aber da hat ja auch schon wirklich jeder mal seinen Senf zu irgendwelchen Themen gegeben. Und deswegen machen wir heute keine Horrorfilme, sondern wir besprechen heute den Reformationstag.
Genau, und wir kommen nämlich direkt aus der Gemeinde, ja, haben brav gebetet und die Beichte absolviert. Ja. Die Oblate steckt zu Teilen immer noch in meinem Rachen.
Oh ja. Wenn es mal nur das ist als Bibelschüler, dann ist es
ja so schlimm habe ich nicht gesündigt in den letzten Wochen.
Ach so.
Aber sag mal, wir haben ja festgestellt, dass wir beide Mitglied einer Kirchengemeinde sind. Ja, bei mir war es ja, evangelisch-lutherische Kirchengemeinde. Bei dir war es?
Römisch-katholisch.
Römisch-katholisch.
Ich bin dann auch raus, weil heute ist ja Reformationstag. Macht's gut.
Genau, ich warte das alle.
Ich feiere erst morgen. Morgen ist Allerheiligen.
Ja, okay. Bei euch ist auch, ja, mit Oblate und Wein dann, okay. Ich kenne da gar nicht die Übereinstimmung. Ja, es ward Weihnachten vor vielen, vielen Jahren, dass ich das letzte Mal zum Gottesdienst war. Ja.
Das ist ja auch irgendwie so ein Ding. Also Kirche, ich jetzt mal fernab davon, wie ich zur Kirche stehe, jetzt mich auch mal aus der Gleichung genommen, aber Kirche hat doch mittlerweile für die meisten Event-Charakter gekriegt. Also es hat ja nichts mehr mit ernsthaft dabei sein zu tun, sondern es ist so, ja, ey, lass uns mal Weihnachten da hingehen,
ja,
weil das
voll.
Ist irgendwie fürs
Absolut.
Feeling richtig geil.
Ja, genau.
Also irgendwie ist das so ein bisschen keine Messe mehr, sondern eine Veranstaltung oder eine Vorführung.
Ja.
Als wenn du ins Theater gehst, was dem ja irgendwie auch ein bisschen nahe kommt.
Ja, aber ich weiß gar nicht, ob ich, ja, also sehe ich auch so und da fasse ich mir auch an die eigene Nase, ja, habe ich dann auch so für mich als junger Erwachsener die letzten Male so wahrgenommen, weil ja, die Wertvorstellung, glaube ich, die eben auch die Kirche oder bei mir im speziellen Fall die evangelisch-lutherische Kirche an den Tag legt, die passt ja weitestgehend sowieso zu meiner menschlichen Wertevorstellung, ja, und ich habe mich da einfach nicht mehr so gesehen, vor allem mit dem Pfarrer, der schon seit ein paar Jahren bei uns einfach der Typ ist und der einfach viel zu konservativ ist, ja. Also konnte ich mich nie mit anfreunden mit dem Typen. Als es darum ging, dass mein Bruder, der eine Polin geheiratet hat, die eben auch, ja, streng römisch-katholisch erzogen wurde und dann auch so heiraten wollte und er dann eben für die katholische Kirche einen Nachweis brauchte, dass er eben noch nicht verheiratet war. Und um diesen Nachweis brauchte er sogar ein paar Zeugen, dann mich und den dritten Bruder im Bunde eingebunden, damit wir da zusammen in unserer Gemeinde aufschlagen. Da hatte er auch noch in Berlin gewohnt. Und der hat sich so angestellt, ja? Der fand es, glaube ich, einfach nicht cool, dass mein Bruder dann eben jetzt anderweitig heiratet und nicht in seiner Gemeinde etc. Also total affig, ja. Und dann uns auch wieder ein schlechtes Gewissen versucht zu vermitteln, dass wir eben ja irgendwie noch Gemeindemitglied sind. Ah nee, der Mittlere war gar nicht mehr, ich war nur noch und dann eben nicht mehr erscheinen und so. Dabei entrichte ich ganz brav meinen Beitrag. Ja, bei der evangelisch-lutherischen Kirche ist ja so, direkt an die Gemeinde. Deswegen bin ich auch nie ausgetreten, weil ich dem irgendwie was abgewinnen konnte. Und dass es eine Höhe hat, die ich halt zu 100% von der Steuer absetzen kann, das möchte ich jetzt hier nicht unbedingt erwähnen. Ja, aber ich mag irgendwie halt trotzdem ja dieses prinzipiell auf dem Blatt Papier noch dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, weshalb ich da nie ausgetreten bin. Aber ja, meine Motivation, sich da auch einfach an Grenzen hält, mich da mal blicken zu lassen.
Ja, vor allen Dingen ist es echt ein bisschen strange, dann immer darauf rumzureiten, dass man nicht da ist. Es wäre ja so, als wenn die GEZ bei mir anruft und sagt, sie haben aber heute noch gar kein ARD geguckt.
Ja, genau. Willst du nicht mal an Weihnachten
vorbeikommen? Ich bezahle die Scheiße gegen meinen Willen. Halt dein Maul.
Du hast Weihnachten gar keinen Schrottfilm von uns. Willy Wuff hast du bei uns im Programm nicht geguckt, lieber Dennis.
Ja, genau. Was fällt dir ein?
Habe ich dir meine für mich lustigste Anekdote erzählt, die ich mal während eines Gottesdienstes hatte? Ich glaube, das war nämlich.
Ich glaube, ja, aber ich erzähle sie nochmal.
Okay, ja, mit dem Risiko, liebe Zuhörerinnen, mit dem Risiko verbunden, dass ihr diese Geschichte schon kennt, ja. Es gibt einfach ein bisschen nach vorne. Ich glaube, das war sogar ein Weihnachtsgottesdienst, wo uns meine Mutter mitgeschleppt hatte und ich hatte irgendwelche Winterstiefel mit ziemlich tiefem Profil an und zwar in Berlin verschneit, ja, und wie in Berlin üblich waren die Gehwege in den 90er Jahren noch zugekotet von Hunden und hab da nicht gemerkt, dass ich da anscheinend nicht nur in Schnee, sondern auch in Hundescheiße getreten bin und dann saßen wir da halt, weil schon gut gefüllt, wir saßen dann irgendwo seitlich in der letzten Reihe auf der Bank. Und natürlich wurde der Saal gut beheizt, ja. Und irgendwann schmolz so der Schnee dahin und auch die Scheiße. Und er formte sich dann zu einem Rinnsal weg von unserer letzten Bankreihe hin Richtung Mitte, weil eben der Boden so leicht abschüssig war. Alter, das hat so bestialisch gestuckt irgendwann. Das war eine richtige Scheiß-Weihnachten in der Kirche.
Beschissene Weihnachten.
Ja, also fällt mir nur irgendwie gerade spontan ein.
Ja, die war auch neu. Ich konnte mich nur an, glaube ich, was nicht irgendwas mit Gameboy?
Ach ja, das war, stimmt.
Das hat, ja, genau, das war, hatten wir doch mal in irgendeiner Gaming-Episode.
Stimmt, das war die Geschichte, dass ich unbedingt einen PC haben wollte. Ja, meinen ersten eigenen PC. Und ich hatte halt überlegt, boah, wie ist der beste und einfachste Weg dahin? Ja, mit Taschengeld hätte ich so lange ansparen müssen, bis ich irgendwann gearbeitet hätte und mir den mit meinem ersten Monatsgehalt hätte kaufen können. Also dachte ich, okay, ey, meine Mutter hat mich doch gefragt, ob ich mich konfirmieren lassen möchte. Bei einer Konfirmation habe ich gehört, gibt's Geld, ja. Also, ja. Mutti, ich will mich konfirmieren lassen. Und Mutti eben bei dem damaligen Pastor angerufen, mit dem, den ich auch wirklich mochte, der war cool, ja. Der danach ist halt scheiße. Ich weiß auch gar nicht, ob der noch am Start ist. Auf jeden Fall kam der dann halt zu uns vorbei, um das zu bequatschen, auch um mich kennenzulernen, bla bla bla. Und er hat mir dann halt die Frage gestellt, und David, warum möchtest du dich denn konfirmieren lassen? Nicht so halt in meiner Ehrlichkeit. Ja, ich habe gehört, bei der Konfirmation gibt's dann halt Geld und ich will mir einen Computer kaufen. Und meine Mutter, ja, rot angelaufen, total peinlich und hat dann versucht zu beschwichtigen. Und ja, nein, wir, ja, hier religiös und so aufgewachsen und schon immer irgendwie auch meine Eltern, bla bla bla. Und wir kennen die und die. Ja, meine Großeltern waren ja wirklich krass aktiv da damals und als sie noch gelebt hatten. Und er war halt wirklich cool, meinte, ach, alles gut. Also das ist, der Junge sagt ja wenigstens die Wahrheit und ich kenne ja die Realitäten hier, auch gerade in Berlin und ja. Ja, so war die Geschichte. Und
die sind zwar ein bisschen dumm, aber nicht ganz. Also die wissen ja auch, was los ist.
Ja, voll. Ja, und es hat tatsächlich gereicht, ja. Es hat tatsächlich dann gereicht für einen PC und dann war ich nach der Schule immer im Tunnel von Doom, ja, im gedanklichen Tunnel. Vorher und im Bildschirmtunnel, Alter, ja, bis zum Erbrechen. Ihr kennt ja die Geschichte.
So gehört sich das. Ja, und jetzt sprechen wir doch mal heute über ganz viel christliches Zeug.
Ja.
Denn ja, wie meine bessere Hälfte schon sagte, warum sprecht ihr über so einen scheiß Ami-Feiertag? In Deutschland ist doch auch Feiertag, sprecht doch über die Reformation. Naja, aber wir wären ja nicht die Bastarde, wenn wir jetzt über irgendwelche harmlosen Kirchenfilme sprechen würden, wie Im Namen der Rose oder so. Oder Der Name der Rose, wie heißt der Film? Der Name der Rose?
Ja. Ich glaube, Der Name der Rose, nicht
Im Namen.
Name.
Nee, nicht, ja, ja. Nicht Im Namen der genau. Rose. Im Namen der Rose ist wahrscheinlich eine Soap-Opera aus Südamerika.
Eine Serie, ja.
Ja, genau. Nee, wir sprechen über etwas anderes, wo die Kirche eine tragende Rolle spielt, aber ein wenig in ein etwas anderes Licht gerückt wird. Denn wir reden über Nunsploitation-Filme. Wenn man jetzt ein Klugscheißer wäre, könnte man sagen, ja, da steckt in vielen doch auch eine Horrorthematik drin. Ja, bla. Wir reden nicht über Halloween, wir reden über den Reformationstag.
Genau.
genau. Das ist das Luther-Special quasi. Und wenn der einen dieser Filme gesehen hätte, würde er sich vermutlich im Grabe umdrehen und hätte 100 Thesen an die Tür genagelt. Die 100. wäre gewesen, verbietet diese Filme. Ja, denn das ist ein spezielles Genre und ich würde mal behaupten, jeder hat schon mal in den letzten Jahren von ein oder anderem ein Werk gehört, was da reinfallen würde. Da gehst du ja wahrscheinlich gleich nochmal drauf ein, auf die Neo-Welle der letzten Jahre, dass noch da ein paar neuere Nachzügler im Genre kamen, aber vielleicht magst du denen, die damit noch nichts anfangen können, einmal grobes Licht darauf werfen, was das eigentlich ist hier.
Aber sehr gerne doch. Also ganz grob, ja, ganz grob. Weil man, ich glaube, da kann man sich selber schnell was draus ableiten. Letztendlich ist ein Kofferwort, ein sogenanntes Kofferwort, was sich zusammensetzt aus Nun, also zu Deutsch Nonne, und Ploitation, ja. Exploitation, Entschuldigung. Also die Bezeichnung für ein Filmgenre, die eben eher billig produziert und sehr drastisch versucht, dann was darzustellen. Und ja, letztendlich ganz platt gesagt, alle Filme, Exploitation-Filme, die eben Nonnen zum Thema haben. Und welche gemeinsamen vielleicht Kriterien das sind, das hast du ja ganz gut zusammengetragen.
Ja, genau, denn ich habe mich einmal mit den Kernthemen dieser Filme beschäftigt und da gibt's gar nicht mal so wenige und die findet man mehr oder minder auch in jedem dieser Filme in irgendeiner Facette und sei sie noch so klein wieder. Denn ganz oft geht's darum, dass wir erstmal das Thema der verbotenen Sexualität haben, gerade im Sinne des Zölibats ist es natürlich eine unterdrückte Begierde. Man bricht ein Tabu, wenn man seine Sexualität auslebt. Oder man wird halt auch sexuell unterdrückt. Oder die Sexualität als solche muss unterdrückt werden, damit man diesen Standards des Zölibats halt Genüge tut. Daraus resultieren relativ häufig auch homoerotische Beziehungen, die vor allem auch durch einen weiteren Aspekt zum Tragen kommen, nämlich durch Isolation und Gefangenschaft, denn ein Kloster ist ja ein häufig abgeschotteter oder verschlossener Raum und Orden oder auch in manchen Filmen hier wirklich ein sehr, sehr abgelegener Ort, der teils auch unter der Erde hier stattfindet in einem der Filme aber auch in Teilen. Und es sind ja schon gleicht eher einem Gefängnis manchmal. Und daraus resultieren eben häufig homoerotische Beziehungen aufgrund von Mangel an Alternativen auch. Dann ist natürlich die Kirchenkritik und blasphemischen Handlungen hier, wie man sich jetzt vielleicht schon denken kann, anhand der vorherigen Punkte ein großes Thema. Da wird sehr häufig auch, werden sakrale Symbole sexualisiert. Also da werden mit Kreuzen und Madonnenfiguren und sonstigen Dingen etwas andere Sachen als praktiziert, als man eigentlich meinen würde. Gewalt und Bestrafung, die aus Zuwiderhandlung folgt, ist auch häufig vertreten. Also, dass man quasi mit seinen sexuellen Gelüsten und Handlungen auffliegt und dann bestraft wird. Häufig halt auch durch Verletzung der Haut, durch Peitschen, Dornen oder sonstige Dinge, was dann sehr, sehr oft auch dem was Jesus in der Kreuzigungsgeschichte ertragen musste gleich. Da wird das Bild auch gerne mal bemüht. Kreuzigung natürlich auch, also nicht mit Nägeln, aber man wird halt gekreuzigt, festgebunden und dann bestraft. Sadismus ist da natürlich auch eine große Komponente, dass man häufig eine Klostervorsteherin oder Ordensschwester hat oder einen Pater, der dem vorsteht, der eine sadistische Ader hat. Und dementsprechend auch ist eine Doppelmoral natürlich sehr häufig gegeben, dass sich eben Nonnen oder auch die Priester und Pfarrer da Dingen hingeben, die sich ihres Amtes wegen eigentlich nicht so schicken, predigen aber etwas anderes. Also hier ist auch, hat man sehr häufig, dass sie eine Sache sagen, aber komplett zuwiderhandeln. Besessenheit und Okkultes, also dämonische Kräfte, spiritueller Horror, Exorzismus, auch das kommt in sehr vielen Werken davon vor. Die Bildsprache ist häufig sehr ästhetisch dargestellt und sehr sakral, also viel barocke Gebäude, religiöse Motive, die übertragen werden in die Bildsprache. Farben ist auch ein großes Thema, mit denen gearbeitet wird. Und als letzten Punkt, was viele von diesen Filmen eint, ist die unschuldige Neue oder eben die neue Rebellin. Also es kommt jemand Neues in ein bestehendes Kloster, wo schon Strukturen und auch vielleicht verbotene Strukturen etabliert sind, die entweder die Naive ist und Opfer des Ganzen wird oder die Rebellin ist und einen Wandel einleitet.
Mhm.
Genau, und all diese neun Punkte findet man in irgendeiner Form in allen vier Filmen, die wir heute besprechen werden, wieder. Man muss sie meistens gar nicht suchen, sondern sie sind schon relativ offensichtlich, denn auch das kann man vielleicht schon mal vorweg schicken. Die unterscheiden sich jetzt nicht so maßgeblich in ihrer Art.
Ich lese mal noch kurz eine Definition aus, ich meine, Wikipedia vorher, die das Ganze auch nochmal kurz zusammenfasst. Nunsploitation steht in der jahrhundertealten Tradition der Erzählungen über fehlgeleitete, geschändete oder sexuell, eigentlich müsste man hier auch ein und oder ergänzen, sexuell abartige Ordensschwestern. Ja, Dennis, hast du Erfahrungen mit Nonnen? Kennst du eine Nonne? Hast du eine Nonne in deinem Umfeld?
Ich habe sogar ziemlich viele Nonnen in meinem Umfeld aufgrund meines Berufes.
Ja, natürlich. Alter. Ja.
Denn das war früher viel verbreiteter. Also Stationsleitungen im Krankenhaus waren, als ich angefangen bin, was jetzt fast schon 20 Jahre her bin, noch deutlich gängiger, dass eine Ordensschwester eine Station geleitet hat. Das muss man heute schon sehr stark suchen. Es gibt jetzt ab und an noch mal ein paar Ältere, die sowas wie pflegedienstleiterische Tätigkeiten übernehmen oder halt so eine Hauswirtschaftsleitung von einem Haus machen. Das geht aber zurück. Nichtsdestotrotz gibt es immer noch sehr häufig den Austausch, sodass vor allem aus Südamerika Nonnen hierher kommen, um halt den Pflegeberuf zu erlernen oder hier im Krankenhaus zu hospitieren. Und wir sind ja auch, also mein Arbeitgeber hat auch den Franziskanerinnenorden bei sich im Aufsichtsrat. Also es sind halt, oder im Gesellschafteranteil, das sind halt immer noch
gewichtige. Das ist so einer der größten Kräfte. Orden, oder? Auch weltweit, ja. Durch die Franziskaner.
Ja.
Okay. Ich musste nachfragen, ja. Bevor ich hier gefährliches Halbwissen rausboxe. Ich sitze ja quasi an der Quelle, voll gut. Weißt du, wie alt die ungefähr sind? In welcher Range?
Ja, so die als im Austausch quasi aus Südamerika kommen, die sind in der Regel sehr jung. Also die sind so zwischen 20 und 40. Aber die älter gedienten Ordensschwestern, die sind dann in der Regel schon so 50 bis 60. So in dem Alter. Dieses klassische Bild der harten Ordensschwester, die so eine Station leitet, das ist so ein bisschen ausgestorben. Das gab es, als ich angefangen bin, auf jeden Fall noch. Da war das wirklich gang und gäbe, dass die hatten da noch Zucht und Ordnung. Aber ja. Richtig. Die ich jetzt noch kenne, das sind alle sehr, sehr, sehr liebe Damen, die ich auch sehr schätze dafür, dass sie so sind, wie sie sind.
Ja. Und also Miri muss jetzt kurz weckern und so mal Blickkontakt irgendwie. So, gab es da mal jemanden?
Nein.
Okay.
Nee, tatsächlich nicht. Also das, dafür waren die meisten zu alt und die Jüngeren sprachlich zu weit weg. Ja, ich weiß auch, ich kann mich aber auch nicht erinnern, ob da jetzt irgendeine dabei war, die attraktiv war. Irgendwie ist dieses
Gewand.
Ich hätte fast Kostüm gesagt. Dieses Gewand. Irgendwie so eine,
dieses Halloween-Kostüm,
so
meinst du?
Ja, genau. Diese Verkleidung ist irgendwie schon direkt so ein Zeichen von, nee.
Shit. Wobei ich ja.
Was aber auch echt gut zu dem Genre passt, ja. Weil es ist ja wirklich in der Öffentlichkeit, ich glaube, wenn du 10 Leute fragst, sagen alle, hey, nee, wieso ist doch eine Nonne? Also warum soll die scharf sein?
Ja. Also vor meiner Zeit hat mich ja sowas schon, ich bin da, tut mir leid, dass ich da einfach mal so scheißoffen und ehrlich bin, ja, eher angezeckt, ja, immer wenn es eher was Atypisches war, ja. Ich bin mal in Australien, in Darwin, haben noch mein Kumpel Conny, den du ja auch kennst hier, der mal Gast war bei uns, nachts die Hauptstraße, ja, Disco-Meile unsicher gemacht und da lief mir irgendwie so eine Asiatin mit blond eingefärbten Haaren über den Weg. Und ich dachte, boah, das ist die erste blonde Asiatin, die ich in meinem Leben gesehen habe. Irgendwie, ja, da muss ich mehr wissen.
Ich habe Fragen.
Ja, genau. Also ganz gut, so dass ich nicht in so einem Tendenzbetrieb arbeite, wahrscheinlich. Also gut, jetzt bin ich ja sowieso verheiratet und die Welt ist anders und ich bin erwachsener geworden. Aber ich glaube, früher, ja, da habe ich vielleicht versucht, ein paar Gänzen mal auszutesten.
Schön hier, das Zölibat mal ausreizen.
Ja, genau.
Du bist also so einer wie die in den Filmen.
Ja, ganz genau. Da haben wir doch einen guten Übergang. Nee, ja. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Eingangskrempel, den wir erwähnen wollten. Ja. Wir haben nämlich wie wir aufs Thema gekommen sind, dank dir, ja, wurde schon erwähnt. Aber wie sind wir dann vorgegangen wegen Sichtung potenzieller Kandidaten? Und da haben wir ja einfach mal zusammengetragen. Wir haben uns anhand der deutschsprachigen Wikipedia-Seite zu Nunsploitation und der englischsprachigen bedient. Und du hast dann noch coolerweise durchgeguckt und ergänzt auf Basis von ein paar Letterboxd-Listen, die zu Nunsploitation was aufführen. Und da sind wir in Summe auf etwas über 50 Filme gekommen, die für das Genre stehen. Und haben ja dann auch ausgewertet, dass, ey, die Welt ist anscheinend geil oder war sehr geil auf Nunsploitation, weil diese 52 Filme, die wir da gelistet haben, aus 21 verschiedenen Produktionsländern kommen. Ja, klar, also oft ist es dann so, dass ein Film aus 2, 3, 4 Produktionsländern kam. Die Hochzeit war auch in den 1970er Jahren zu dem Genre, ja, wo wahrscheinlich alles auch noch ein bisschen konservativer war und auch filmisch, ja, das natürlich grenzüberschreitend war, was die Filme dann gezeigt haben. Na, viel nackter Haut, das ist ja schon erwähnt. Und dementsprechend auch viel aus dem katholischen, erzkonservativen Italien dann kamen, ja, aber auch aus Großbritannien, aus Japan sogar, ja, aus Spanien, auch aus Deutschland, etc., etc. Und es gibt auch immer noch Repräsentanten aus diesem Genre, oder ich fange mal von Anfang an, der Film, der produktionstechnisch zuerst gelistet ist. Ich habe ihn noch nicht gesehen, ich habe ihn schon lange in der Sammlung, ich glaube, das steht auch auf der Schneiderliste, ist Mutter Johanna von den Engeln, eine polnische Produktion von 1961. Ich glaube, der ist eher ernsterer Natur und ist weniger dem Exploitation-Genre zuzuordnen, aber den haben wir einfach damit draufgepackt und so richtig los ging es dann mit einem Film, mit dem wir dann auch gleich starten, 1969, und dann gibt's halt echt viel, also mehr als die Hälfte auf dieser Liste stammt aus den 1970er Jahren und dann gab's so in den 1990ern ja nur wenige Vertreter zum Genre und in den 2000ern, ab der 2000er wurde es mal aufgegriffen und da ist halt häufig ja die USA als Produktionsland ein bisschen bekannter, ist wahrscheinlich von Paul Verhoeven Benedetta, ja, als Film, aber danach gab es auch mehrere Low-Budget-Produktionen. Die, ich weiß es nicht, Benedetta habe ich mal gesehen, mit dem konnte ich was anfangen. Die anderen Produktionen habe ich mal ganz kurz auf IMDb abgecheckt, die sind ja Punkte bewertungstechnisch eher im unteren Bereich zu zornen. Und auch sonst, ja, also es ist, glaube ich, schon dann Highlight bei dem Gepicke durch uns, wenn da mal ein 6, irgendwas Film dabei war, die rangierten wirklich eher im Mittelfeld oder schlechter.
Ja, und ich glaube, den letzten jetzt wirklich ein Leuchtturmfilm oder zwei, würde ich sogar nennen, die in den letzten Jahren jetzt rausgekommen sind, die eigentlich auch durch den Mainstream gingen, waren ja halt Immaculate und The First Omen.
Stimmt.
Die man durchaus, also Immaculate kann man dem Genre voll zuordnen. Mm. First Omen habe ich noch nicht gesehen.
Ich habe den gesehen. Ich mochte den.
Soll in größten Teilen auch passen.
Ja.
Es gibt allerdings auch andere, die auf manchen Listen auftauchen, die ich eher rauswerfen würde, weil sie entweder, ich sag mal, ein Beispiel steht glaube ich, drin, Machete.
Ja, richtig.
Ja, man hat da einen Anteil von 3%, wo sowas stattfindet, aber auch, also es gibt eine Nonne.
Ja.
Jo.
Oder hier, ich sehe auch gerade Nonnen auf der Flucht, ja. Der war doch mit einem von Monty Python. Ich komme gerade nicht mehr drauf. Ich glaube, Eric Idle war das, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Das kann
auch
gut sein,
auch eine Komödie, ja. Also hat die auch nicht so viel verloren. Naja.
Also diese Listen gerade bei Letterboxd, die muss man schon mit sehr viel Vorsicht lesen, weil es ab und an auch einfach, das trifft nicht Nunsploitation, das ist dann eher Exorzismus-Horror. So, da steht auch The Exorcist und so ein Teil ist drauf, wo ich, das sehe ich überhaupt nicht, weil das hat in dem Genre gar nichts zu suchen. Es gibt Mischformen, klar, aber nee.
Ja.
Also gerade Exploitation zeichnet sich ja vor allem durch ein etwas geringeres Budget und sonstige Stilelemente aus, die ich, also ich habe keine Titten in Exorzist gesehen, zumindest nicht so, wie es hier war, und ja, das, da muss man schon ein bisschen abgrenzen und schauen, und so musste ich am Ende feststellen, dass ich ziemlich wenig aus diesem Genre vorher gesehen hatte.
Ich auch. Ich kannte so gut wie gar nichts und hatte, drüber gesprochen, dass wir ja auch eine möglichst ausgewogene Mischung hier mit den vier Filmen euch mitbringen wollten. Und haben ja da eigentlich auch oft immer ja, gemeinsame Denke, auch immer so ein Vertreter der Anfangszeit, womit das Ganze eigentlich begonnen hat. Aber halt dann auch eben ein paar Exoten, so. Das dein Beritt, ja. Coolerweise, da war ich ein bisschen neidisch, als ich die dann gesehen habe. Die fand ich, eins vorweggenommen, cooler als meine beiden Picks. Die halt ja so typische Repräsentanten eben aus den 70ern aus Italien dann weitestgehend sind. Was wollte ich denn eigentlich sagen? Ja, ich
aber das macht's ja auch aus, also
ja, klar.
In der Mischung jetzt. Also du
Ach
brauchst
so, genau,
ja,
ich hab, ja, bitte.
Da sind wir uns ja auch immer einig. Du brauchst ja, damit ging's los. Das ist das Klischee und das sind die sehr gut gefundenen Exoten. So, das ist irgendwie eine geile Kombi gewesen. Deswegen, ja. Also mal fernab jedweder Wertung, wie ich die Filme am Ende fand, die Mischung und den Aufbau, wie wir das zusammengewürfelt haben, ist perfekt.
Mhm. Apropos
Ganz
Klischee. Apropos Klischee, ich hatte mir dann einfach, weil ich gedacht, okay, komm, guckst du mal noch ein, zwei, drei weitere an, mir noch ein paar prominente Vertreter dann noch angeguckt, die wir heute nicht besprechen.
Streber.
Das war dann tatsächlich die Nonnen von Klischee. Ja, apropos Klischee, haha.
Ha, die Nonnen von Klischee. Gott, ist das
Also Les Démons im Original von 1973. Ich glaube, das war auch Jess Franco, ne, der den gedreht hatte, der so als eigentlich einer der Klassiker gilt. Und da
ja,
auch in der
Schmuddelchef.
Ja, in der Langfassung gesehen, die, ich glaube, boah, shit, 110 Pi mal Daumen. Also auf jeden Fall deutlich länger, als die Kinofassung von damals ging. Und dann auch noch Flavia, Nonnen bis aufs Blut gequält. Ja.
Mm.
Und den habe ich auch noch geguckt. Und ey, ich muss mal wieder sagen, da haben schon die deutschen Verleihtitel aus den 70ern, glaube ich, auch ein bisschen Bock auf mehr gemacht. Ja. Ich hatte mir nochmal angeguckt, wie die Filme im Originaltitel heißen, wie vielleicht der bekanntere englische Titel dann ist und was der deutsche Verleih daraus gemacht hat. Ja. Ich fand ganz, muss ich schmunzeln, bei La Settima Donna beziehungsweise The Last House on the Beach wurde in Deutschland einfach mal junge Mädchen zur Liebe gezwungen gemacht. Ja, 1978, da war noch die Welle der Porno, Softpornos halt groß. Was haben wir noch? Unmoralische Novizinnen, ja, im Englischen Behind Convent Walls. Wir haben Komm und Mach's mit mir, ja, im Original einfach Malabimba. Oder genau. Gut, im Englischen dann halt Malabimba, The Malicious War, also Hure, nicht Krieg. Und da gibt es ein paar weitere Titel, ja. Also das musste ich echt schmunzeln. Im Kloster der heißen Nonnen gibt's auch noch.
Okay. Also man kann ja heute auf deutsche Verleihtitel einschlagen, wie man will,
ja.
Aber gerade im Exploitation-Bereich sind die deutschen Verleihtitel für mich so geil, dass ich Bock habe, Filme zu gucken, die grundsätzlich absoluter Scheißdreck sind.
Ja, Mann.
Aber dieser Titel ist halt so verheißungsvoll, dass du einfach Bock hast, das zu gucken.
Ja. Ich hatte es dir ja geschickt, ne? Wir hatten ja, ach nee, die kommt erst noch. Eventuell kommt erst noch eine bestimmte Top 3. Ich muss hier trotzdem einen Titel erwähnen, wo ich jetzt gerade gar nicht den Originaltitel, doch, Originaltitel ist auch wieder, ist italienisch, Passi di morte perduti nel buio. Ich hoffe, Alessandro, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, im Englischen, Death Steps in the Dark. Und in Deutschland wurde einfach mal Lady Killer, ihre Brüste wackelten im Todestag draus gemacht. Allein wegen des deutschen Titels habe ich schon Bock auf diesen Film.
Ja, ich kann es verstehen. Ich hatte auch Bock drauf. Das ist schon richtig, richtig geil. Ja, also ich glaube, in nächster Zeit, also von jetzt an gesprochen, in den nächsten 3 Monaten wissen wir nur bei dieser Folge heute und bei noch einer anderen, wann die tatsächlich rauskommt. Ansonsten wird das echt wild.
Ja.
Deswegen, also wir brauchen auch nicht hinweisen, was, wann, wie, wo kommt.
Das stimmt.
Wir wissen es einfach nicht.
Ja, genau. Auch nicht mit irgendwelchen Episodennummern für uns hier in der Aufnahme hantieren.
Nee, alles Schall und Rauch.
Ja, wollen wir mal reinspringen zum ersten Film?
Ja, würde ich sagen. Lass gerne starten mit dem Frühwerk des Ganzen.
Genau, aus dem Jahre 1969 kommt Die Nonne von Monza. Im Englischen The Lady of Monza und im Original Italienisch ist eine italienische Produktion. Ja, die Italiener haben es losgetreten. La Monaca di Monza. Und wir folgen hier weitestgehend Virginia. Ja, welchen passenden Namen Virginia, also die Jungfrau sozusagen, könnte es geben für diese Tochter aus einem angesehenen Haus, die eben Nonne ist. Ich habe voll verrafft, wann der ungefähr angesiedelt ist. Ja, also Jahrhunderte vor unserer Zeit. Und wir sehen eingangs erstmal einen jungen Adligen namens Ossio. Der hat die Schnauze voll von der Knechtschaft und den ganzen Steuereinnahmen des Klosters, was da sich in der Nähe befindet, also eigentlich direkt um die Ecke ist, und er schießt den Steuerannehmer, Molteno. Fühlt euch bitte nicht irritiert ich muss es einfach erwähnen, ja, wenn es uns schon auffällt. Wikipedia schreibt, oder auf Wikipedia wurde geschrieben, erstochen, das ist falsch, er wird in mich erschossen. Und sie, Virginia, gewährt ihm nämlich Asyl, ja, auf diesem geistlichen Anwesen. Und das ist eigentlich schon grenzwertig, aber grenzwertig und grenzüberschreitend sind eben auch die weiteren Zustände eben in diesem Kloster, ja. Also der Beichtvater hat einige Nonnen in Kontrolle und sind ihm hörig. Und so die Äbtissin, die da aktuell das Sagen hat, die ist zwar sehr streng, aber kann sich nicht immer so richtig durchsetzen, obwohl sie es halt nach bestem Wissen und Gewissen versucht. Und um ihr eins auszuwischen, geben sie Ossio, der auch irgendwie einen Blick auf Virginia geworfen hat, die Gelegenheit, also mit sie meine ich andere Nonnen, die Gelegenheit, Virginia zu vergewaltigen. Ja. Das hat aber zur Folge, ich weiß gar nicht, wie das, oh Gott, nee, ich erwähne es lieber nicht. Ja, es ist nicht Stockholm-Syndrom, aber es wird sicherlich auch einen Namen dann eben dafür geben, dass sie sich nicht, ja, vor ihrem Peiniger, vor ihrem Vergewaltiger, dass sie ihn verabscheut, sondern sich in ihn verknallt hat und sich zu ihm hingezogen fühlt. Und also das, ja, immer mehr. Und blöd halt, dass dann Ossio doch wegen des kaltblütigen Mordes dann in Gewahrsam genommen wird, ja. Und sie da alleine mit der zu gebärenden Tochter erstmal klarkommen muss. Und das hat aber zum Anlass, dass sie eigentlich aus dieser Ordensgemeinschaft, sie wird nämlich zur Äbtissin gewählt, ja, steht nämlich dann zur Wahl, wer neue Äbtissin wird. Sie wird gewählt, wieder aller Erwartungen, und will eigentlich aber aus dieser Glaubensgemeinschaft ausscheiden, weil sie ja Tochter bekommen hat. Also, aber das wird ihr natürlich von ihrer Familie und der Kirche untersagt, ja, weil da die Sorge groß ist, dass es einen noch größeren Skandal auslöst, wenn sie ihr Gelübde zur Schwester widerruft. Ja, das war, wie erwähnt, der Auslöser vieler weiterer Nunsploitation-Filme und für mich in seiner Machart irgendwie schon auch typisch für 69er Exploitation-Film. Wir sehen auch hier nackte Haut, Ja, wir sehen die Demütigungen. Man sieht halt ziemlich klar, dass hier provozierende Inhalte ja, in den Vordergrund gestellt werden sollten. Wir haben hier noch ein bisschen mehr eine Story. Wir erfahren halt auch am Ende durch eine Texttafel, was angeblich wie sehr den Tatsachen basierte. Ja. Ich glaube, alle Filme des Nunsploitation basieren zu 100% auf realen Tatsachen. Ja, davon bin ich fest überzeugt. Ja, also ganz klar haben genau diese Nonnen genau solche Taten vollbracht und wurden genauso behandelt, wie man es dann in Filmen sieht. Also das dürfen wir gar nicht drüber diskutieren. Ja, also ich glaube, der hat damals wirklich geschockt. Heutzutage lockt halt sowas kaum noch hinterm Ofen vor, ja. Also ich nehme vielleicht eins schon mal vorweg, Dennis. Ich fand die Nunsploitation-Filme und den hier auch, ja, ganz unterhaltsam, aber viel mehr halt auch nicht. Wie du schon meintest, die haben optisch bestimmte Sachen oder die zeigen halt bestimmte Sachen, die, mit denen kann ich auch echt was anfangen. Auch der hier wieder mit so typischen Szenerien, klar, wo der angesiedelt ist, im Kloster und so weiter. Also viel mehr hat er halt für mich auch nicht zu bieten gehabt. Vielleicht noch ganz nett gewesen, Hardy Krüger als Beichtvater hier zu sehen, ja. Oder Anne Haywood, die hier die Virginia de Leyva spielt. Die hat es immerhin mal auf eine Golden Globe-Nominierung als beste Darstellerin im Bereich Drama für The Fox von 1967 geschafft. Man kann halt noch Antonio Sabato kennen, der mal ein Grand Prix mitgespielt hat, Film von John Frankenheimer, oder The Riffs 2 von Enzo G. Castellari.
Bud Spencer und Terence Hill, genau, wissen Bescheid.
Genau. Ansonsten, ja, weiß ich nicht.
Wobei, nee, warte mal, hat der nicht hier Dings gemacht? Inglourious Basterds?
Ich müsste es selber nochmal nachschlagen. Ich meine, er hat auch den ein oder anderen späteren Bud Spencer und Terence Hill Film gemacht. Oder ein, also wo einer der beiden, Bud Spencer, glaube ich, ein paar, können wir gleich noch kurz nebenbei recherchieren. Ja, der geht mit 105
Minuten. Ja, der hat den originalen Inglourious Basterds tatsächlich.
Ah, okay, cool.
Und keinen Bud Spencer und Terence Hill Film.
Ja.
Bild. Stimmt.
Also 105 Minuten geht es, war im Vergleich zu den anderen Filmen, die wir gesehen haben, auch ein bisschen länger und ja, er ist okay. Ja, er ist okay. Das, was hier Clesi Cinematografica und San Marco als Produktionsfirmen gebastelt haben. Ich will vor allem erste noch kurz erwähnen, Clesi Cinematografica, die haben nämlich Conquest aus dem Jahre 1983 auch realisiert als Filmstudio, der ja frisch ein, nee, Quatsch, nicht ein Remake, das ist Quatsch. Ich weiß noch gar nicht, warum ich den erwähne. Eventuell.
Ich schon.
Ja, egal, ich lasse es mal so stehen. Und habe noch 1970 zum Beispiel, als die Frauen noch Schwänze hatten, auch nochmal ein schöner Verleihtitel, produziert. Und San Marco ist vor allem im Bereich Bud Spencer und Terence Hill Filme eine bekanntere Produktionsfirma, ja, die starteten mit 4 für ein Ave Maria, 68.
Und da war die Brücke.
Haben noch Hügel der blutigen Stiefel mit Terence Hill produziert, Medea, Pier Paolo Pasolini Film und eben 2 Sergio Leone Klassiker, Spiel mir das Lied von Tod und Todesmelodie. Ja, also durchaus damals ein Filmstudio, was hoch angesehen war, gut im Geschäft war und eben hier 2,5 Millionen geschätzte Dollar beigesteuert hatte, was jetzt auch nicht das allerkleinste Budget für den Film ist, für damalige Verhältnisse, denke ich. Ja, wie so oft sehen wir keinen Bruttoertrag, aber ich gehe mal davon aus, er hat, wie erwähnt, geschockt. Regie hatte noch, ich muss es der Vollständigkeit halber erwähnen, Riprando Visconti geführt, ja, nicht zu verwechseln mit Luchino Visconti, ist aber der Neffe von ihm gewesen, auch schon jetzt seit 30 Jahren tot und er ist nie in die qualitativen Fußstapfen seines Onkels getreten. Man kann vielleicht allein gegen das Gesetz kennen, 1972 mit Terence Hill und Martin Balsam. Er hat hier auch das Drehbuch geschrieben, was auf einem Buch basiert, haben noch zwei weitere mitgeschrieben. Ja, da will ich aber nicht auf deren Filmbieter eingehen, weil nur bei einem gibt es vielleicht ein paar halbwegs erwähnenswerte Sachen. Ja, Luchino Visconti, der hier auch irgendwie wahrscheinlich ein bisschen vielleicht unterstützt hat, er im Hintergrund, hat er versucht, Sophia Loren hier mit reinzubringen, aber das ist nie zustande gekommen. Wahrscheinlich rückblickend tat es ihr ganz gut, dass sie hier nicht mit am Start war.
Ja.
Und ich möchte noch ganz kurz, ja, die Kritik aus dem evangelischen Filmbeobachter zitieren, der ganz gut das zusammenfasst, was ich hier auch empfunden habe. Ja, der gestalterisch recht durchschnittliche Film, etwas Nachdruck, legt er lediglich auf einige für dieses Milieu sensationelle Details, bietet nichts, was die Erörterung heutiger oder auch vergangener Verflechtung von Religion, Kirche und Gesellschaft anregen könnte, nur für Erwachsene möglich. Genau, hat heute immer noch eine FSK 18 Einstufung, aber wie gesagt, nichts, was euch heute vielleicht noch groß hinterm Ofen vorlocken könnte. Von mir, ich würde Punkte, achso, Entschuldige, hast du noch irgendwie inhaltlich was, willst du was loswerden noch zum Film?
Nee. Erstmal kann ich sagen, dass wir Enzo Castigliari mit Enzo Barboni verwechselt haben.
Ja, danke.
Das konnte ich jetzt gerade rausfinden.
Ja, danke.
Ja, ich finde, bei all den Filmen und bei dem hier besonders, das schockt klar heute nicht mehr. Man kann sich vorstellen, dass es damals geschockt hat. Ich bin bei fast allen mittlerweile dazu übergegangen, gewisse Themen, Aspekte oder Hintergründe interessant zu finden. Mhm. Und das war hier eher so das Ding mit sie hat es ja nicht freiwillig gebrochen, sondern sie war ja eigentlich darauf aus, ey, ich bin wirklich Zölibat über alles und ich bleibe Jungfrau für immer und wird dann halt quasi gezwungen, ihre Werte über den Haufen zu werfen und muss sich mit dieser Situation arrangieren. Und da fand ich den Themenaspekt mittlerweile deutlich spannender als den Exploitation-Teil, denn ja, kennst du halt schon heftiger und musste dann wirklich durch eine Brille der Zeit lesen, so dass ich hier eher inhaltlich auf der charakterlichen Ebene war.
Ja.
Was das für sie bedeutet und dass sie auch wissentlich durch das Umfeld, was ja die gleichen Werte vertritt, in diese Situation geworfen wird.
Mhm.
Das war ein ganz spannender Punkt hier, den ich dem Film hier auf jeden Fall noch zugute halte.
Mhm. Dann bringen wir Punkte. IMDb, also viel sind's nicht. IMDb ist bei einer 5,4. Es gibt keinen Metascore. Auf Letterboxd gibt's auch nichts. Dafür haben den zu viele anscheinend. Zu wenig. Zu viele. Genau, es haben zu viele bewertet. Deswegen musste
zu viele,
der
gibt keine Wertung
Score,
mehr.
Score rausgenommen werden. Ich bin bei einer durchschnittlichen 5 gelandet.
Ja, bei mir hat's immerhin noch für eine 6 gereicht.
Ah, siehst du. Sehr schön.
Ich war auch erst bei einer 5. Aber ich habe dann über diesen einen Aspekt so ein bisschen länger nachgedacht und fand den dann doch irgendwie interessant.
Okay.
Da habe ich mich dafür entschieden, dass ich dann doch nochmal einen Punkt dafür drauflege.
Okay.
Und ich gebe ja immer, und das ist was, ich gebe ja immer so Genre-Eröffnern immer noch den Credit dafür, dass sie einen Wandel eingeleitet haben. Ob ihr jetzt hier wirklich der Erste war oder nicht, sei mal dahingestellt, kommt auch ein bisschen auf die Betrachtung an, aber er hat auf jeden Fall den Boom losgetreten. American Pie war auch nicht der erste College-Film der Welt, aber er hat halt den Boom angekickt und das gebe ich dem hier auf jeden Fall auch noch.
Sehr schön. Also nochmal eine Würdigung aus filmhistorischer Sicht. Ist doch gut.
Genau. Ja, ich habe mich dann mit meinem ersten Film mal in ein Land gewagt, das, bevor ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, hätte ich Stein und Bein geschworen, dass die da nicht wirklich eine Rolle drin gespielt haben, denn ich habe einen Film aus Japan dabei und die haben im Nunsploitation-Sektor tatsächlich eine ganze Menge gemacht. Da würde man ja im ersten Schritt mal so gar nicht drauf kommen. Und der Film hier wird im Internationalen unter dem Titel The Transgressor geführt. Ist in Deutschland aber unter dem anderen englischen Titel auch wieder School of the Holy Beast zu finden, der auch häufig dann in den internationalen Markt mit rübergenommen wurde, weil ich den auch ziemlich geil finde. Also es ist zwar kein, nicht so ein reißerischer deutscher Titel, aber ich finde School of the Holy Beast klingt schon ein bisschen geiler als The Transgressor.
Ja.
Auch wenn, vor allem auch, weil man sich mit dem Wort irgendwie immer so ein bisschen unhandlich schwer tut. Ja. Und das ist ein Film von 1974, also sagen wir mal 5 Jahre nach dem Kick-Off in Europa des Genres und wie gesagt aus Japan, auch von einem nicht ganz kleinen Studio produziert, nämlich Toei aus Tokio. Und ja, auch hier, das eint echt die meisten, das finde ich auch sehr schön, die meisten halten das ganze Thema relativ knapp in der Laufzeit. Lady of Monster war da schon mit der längste, muss man sagen. Also der sticht mit seinen 105 Minuten schon raus. Ich bin jetzt hier bei 91, das ist ja 90 Minuten, wissen ja die meisten mittlerweile, ist meine präferierte Lauflänge.
Ja.
Für die meisten Filme, es gibt natürlich Filme, die brauchen länger. The Batman in 90 Minuten, um Gottes Willen. Aber Exploitation-Filme müssen nicht länger als 90 Minuten gehen. Im Gegenteil. Ja, und
wie lang,
der Typ
wie lang,
hier...
Wie lang geht Deep Throat?
Wie lange ich den gucke oder wie lange der eigentlich geht?
Wie lange der geht, habe ich gefragt.
Ich weiß gar nicht, ich hätte jetzt aus dem Bauch raus 50 Minuten gesagt, aber
ja,
wahrscheinlich.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Die Originalfassung aus den USA geht 61 Minuten, sehe ich gerade auf Wikipedia, während die deutsche Fassung 44 Minuten geht. Das war wahrscheinlich die FSK 16-Version.
Boah, das muss der langweiligste Film der Welt sein, wenn du da die Szenen auch noch rausschneidest. Da passiert ja gar nichts mehr. Das waren noch Zeiten. Ich habe, habt ihr entweder schon gehört oder hört ihr noch, ich habe mich aus gewissen Gründen mit ein paar älteren Pornofilmen in letzter Zeit mal beschäftigt. Ist spannend. Zählt Deep Throat definitiv auch dazu.
Mhm.
Aber wo du gerade das erwähnst, der Regisseur hier, Norifumi Suzuki, der hat auch einen anderen Film gemacht, den habe ich noch auf der Watchlist, der heißt Sex and Fury. Den würde ich super gerne sehen. Ist mir aber bisher noch nicht gelungen, passt A, entweder in kein Bastard-Thema oder B, war der nicht zu kriegen.
Mhm.
Ist auch bei den Nunsploitation-Filmen nicht immer ganz einfach. Auch hier, man kann mal Glück auf YouTube haben, da ist aber in der Regel der Schnitt ein Problem. Oder Tubi ist da natürlich auch wieder stabiler Lieferant am Rande des Mainstreams. Also da, aber gerade so School of the Holy Beast, da kommt man nicht so ganz leicht ran. Ich habe den jetzt auf einem ganz wilden Streamer gesehen. Kein Illegaler, aber ganz wild.
Mhm.
Ja, und ich erzähle hier mal was zur Geschichte, denn die ist diesmal dann auch wieder in einem Kloster. Aber hat einen Twist, finde ich. Wir begleiten hier die junge Dame Maya Takigawa. Und die kommt in ein Kloster, auf eigenen Wunsch auch. Nachdem sie erst noch eine wilde Nacht verlebt hat, geht's dann ins Kloster. Und sie will offiziell eigentlich dort einfach nur Nonne werden, das Klosterleben eintreten und mit allem, was zugehört. Aber man erfährt auch nach recht kurzer Zeit, dass sie in Wahrheit eigentlich Hinweise sucht, die den Tod ihrer verstorbenen Mutter näher beleuchten, denn die war in demselben Kloster auch als Nonne und ist unter schon ziemlich mysteriösen Umständen ums Leben gekommen, sodass Maya halt auch als Waisin aufgewachsen ist. Und sie ist jetzt quasi als junge Frau dann an dem Punkt, wo sie sagt, so, ich möchte jetzt was über meine Familie, vor allem primär über meine Mutter rausfinden, denn wer ihr Vater ist, weiß sie überhaupt nicht. Zu ihrer Mutter hat sie immerhin noch ein paar Hinweise. Ja, und in diesem Kloster stößt sie natürlich, wie es das Genre so will, auf ganz viele Grausamkeit, Heuchelei, Doppelmoral, homoerotische Beziehungen unter den Nonnen. Vor allem die Äbtissin ist da ganz weit vorne bei dem Thema. Ja, und hinter dieser Fassade des Frommen verbirgt sich halt in diesem Kloster echt eine ganze Menge an sexueller Aktivität und Machtmissbrauch. Und sie ist in dem Fall aber nicht eben nicht das junge neue Opfer, was in das da reinkommt, sondern eher so ein bisschen die Rebellin. Denn sie bringt dann auch zwischendurch mal ein paar Herren dort rein und muss dann aber auch mit den Konsequenzen leben. Sie weigert sich aber nichtsdestotrotz, bei allem, was sie an Widerstand, Pein und Bestrafung erfährt, zu zerbrechen, sondern geht halt ihren Weg, dem Geheimnis des Todes ihrer Mutter auf die Spur zu kommen, immer weiter nach. Und ja, das Geheimnis ist ein Geheimnis. Und wie sich das am Ende auflöst, also wie dann so die Konsequenz der letzten 10 Minuten ist, heilige Scheiße. Das ist schon, ziehe ich meinen Hut vor.
Mhm.
Hätten modernere Filmemacher, die dem ja etwas tabubrüchigeren Horrorgenre zuzuordnen sind, wahrscheinlich echt genauso hingelegt. Und da war ich schon beeindruckt. Der Film ist schwer zu finden und zu dem Film sind aber auch Informationen wirklich sehr schwer zu kriegen. Mhm. Das ist nämlich, ich glaube, einer der wenigen Filme, wo es bei IMDb keine Trivia zu gibt. Also wirklich null. Ist aber leer. Weil es gibt kein Wissenswertes, es gibt keine Filmfehler, es gibt keine Zitate. Es gibt, glaube ich, nur einen Reiter, wo Verbindungen zu einem anderen Film stehen, weil der irgendwo anders mal erwähnt wird.
Mhm.
Und das war's. Also da ist wirklich gar nicht viel zu finden. In Japan gibt's zu Nunsploitation noch ein Subgenre, das Pinky Violence heißt. Dem ordnet man das hier zu, weil halt viel Nacktheit dabei ist und viel Gewalt. Deswegen wird das da nochmal eingeordnet. Ja, und der hat dann 2005 auch mal seinen Weg auf eine DVD gefunden. Das ist aber, ich glaube, von Cult Epics ist das. Also in Deutschland weiß ich nicht, da weißt du sicher mehr, aber ich wäre mir neu, dass es den auf Scheibe gibt, oder?
Ja, ich habe dazu auch nichts gefunden.
Das ist wirklich schwer zu kriegen.
Ja.
Der hat irgendwo, hat er eine Fanbase, so. Ich weiß nicht, wie der so wie der so rumgereicht wurde oder wird, weil der ist nicht gut zu kriegen.
Mhm.
Aber es gibt dennoch einige, die den sehr schätzen. Und das liegt vor allem an einer Sache. Dieser Film ist von der Bildsprache her in vielen Einstellungen unfassbar geil.
Ja.
Also was der Typ hier an Bildern inszeniert, ist schlicht und ergreifend in manchen Einstellungen viel zu gut für dieses Genre. Das muss man ja mal wirklich so sagen.
Fand ich auch.
Gerade dieses Bild, als dieser Wagen zum Kloster fährt und die ganzen Nonnen am Rand stehen und sich genau in dem Moment, wenn der Wagen vorbeifährt, verneigen. Alter, das sieht so geil aus. Das könnte, wie hieß denn der hier mit Ralph Fiennes im Vatikan jetzt dieses letzte Jahr?
Ach scheiße, Mann. Ich habe das da letztens auch wieder.
Guck, ich hätte fast gesagt Convent, ne? Wie hieß denn das?
Ja.
Aber Covenant. Irgendwie sowas.
Hieß es im Original The Covenant? Nee, hieß es nicht. Scheiße, Alter. Ich habe den noch jetzt schon zweimal gesehen.
Ja.
Kacke. Finden wir gleich raus.
Alles krass.
Bei mir hatte sich das Bild eingebrannt, wo, ich glaube, sie, die Hauptdarstellerin, dann in der Dunkelheit, so langsam in die Dunkelheit läuft. Mhm. Ja, und dann hast du die Schneeflocken so im Vordergrund. Alter, das war auch ein Megabild. Also, ja, volle Unterstreichung zu dem, was du gerade gesagt hast. Der Film hat Bilder, die hab ich auch als genial wahrgenommen.
Er heißt übrigens Conclave. Oder
Conclave, ja. Konklave im Deutschen, ja, alles klar, ja. Peinlich.
Ja, also ich meine, der hat ja auch eine richtig krasse Bildsprache und hätte der hier sich, also wenn man dem Mann hier mehr Budget gegeben hätte und 4K-Release, sähe das genauso geil aus.
Ja.
Also die Vision, die hier hatten, bildsprachlich ist ein absolutes Geschenk für die Augen. Das wäre mit heutigen Mitteln und Möglichkeiten, wäre der Film auf einem Niveau mit Conclave, definitiv.
Ja. Conclave wird übrigens nicht dem Nunsploitation-Genre zugeordnet, obwohl wir da auch ein paar prominente Nonnen im Film sehen, ja. Nur schon mal vorab.
Stimmt. Das wäre wild. Würde mich aber auch nicht wundern, wenn er in manchen Listen einfach auftaucht.
Ja, genau. Als einziger Film.
Das wäre echt wild. Ja. Ja. Viel mehr kann man hier echt auch gar nicht zu sagen. Man hat viel Nacktheit, man hat Bestrafung, man hat coole Bilder und man hat ein, wir sind hier, wir reden über 74, also das Ende muss schockierend gewesen sein. Und es hat, also es verfehlt bei mir auch heute seine Wirkung nicht. Natürlich schockiert mich das jetzt nicht, aber ich habe am Ende gedacht, okay. Also mich hat nicht schockiert, was denn der Turn des Ganzen ist, aber wie der ausgearbeitet ist und gemacht wurde oder wie das sie das dann durchzieht, ist, ja, krass. Das Einzige, was mir hier ein bisschen die Freude zwischendurch mal getrübt hat, wir haben hier Zeitsprünge. Also es wird dann die Story von Maya erzählt, aber halt auch dann in einer anderen Zeitebene halt die Geschichte ihrer Mutter. Und du hast dann natürlich in beiden Ebenen auch ganz viele Nonnen und weil das so viele sind und die auch alle uniform gekleidet sind, musst du, habe ich wirklich ab und an Orientierungsschwierigkeiten, in welcher Ebene ich mich gerade befinde, weil also du hast wirklich dann, das sieht ja auch optisch irgendwie gleich aus, die Szenerie, weil das ist derselbe Ort, viele Nonnen und ein ähnlicher Handlungsverlauf mit sexuellen Akten und Bestrafung und sonstigen, ist schon, brauchst ein bisschen Orientierungszeit zwischendrin. Aber ansonsten war ich überrascht von diesem Film, wie gut der mir doch gefallen hat. Und es war auch der letzte, den ich gesehen habe, sodass ich da wirklich positiv überrascht nochmal mit rausgegangen bin aus dem Ding. Ja. Wie ging es dir da?
Ähnlich. Ja, also vor allem die Bildsprache hat mir sehr gut gefallen und hatte mich auch schwer getan mit den Zeitsprüngen. Ja, also sehr ähnlich. Sehr ähnlich wie du. War für mich dann aber auch eher eine positivere Überraschung rückblickend, nachdem ich dann jetzt insgesamt 6 oder 7 Vertreter aus dem Genre gesehen hatte. Ja, jo. Aber ey, auch hier wieder, ja, es ist halt einfach nicht mein Favoritengenre und ja, spiegelt dann ja, vielleicht auch die Punkte dann wieder, die ich hierfür vergebe.
Ich wüsste auch wirklich nicht, was man in, ich oute das jetzt mal, aber die meisten, die bei Letterboxd folgen, wissen das ja, ich war ja auch bei Immaculate nicht so ein Ausrasttyp, der gesagt hat, boah, Alter, ist das krass. Irgendwas geht diesem Genre ab, was mich davon abhält, es geil zu finden. Also so richtig geil zu finden. Ich finde das alles interessant, ich finde es schön. Fuck the Church, alles super geil. Kann ich mit was mit anfangen? Nackte Frauen ist auch nie verkehrt, wenn sie so schön anzusehen sind wie hier. Aber irgendwie so der letzte Kick fehlt. Keine Ahnung, was es ist. Aber der fehlt mir nicht nur bei den Älteren. Also es liegt jetzt wirklich nicht am Zeitkolorit. Der fehlt mir auch bei den neuen Vertretern. Mal schauen. Also ich vermute, es liegt an diesen repetitiven Erzählmustern, dass du halt echt oft das Gleiche hast. Immer hier noch eine lesbische Szene, da noch eine Nacktheit, hier muss noch jemand nackt sein, hier nochmal auspeitschen, da nochmal einen Dornenkranz.
Das ist es. Das steht halt meist im Vordergrund, ja. Das, was die Leute ins Kino locken sollte, die nackte Haut und die Demütigung und Folterung teilweise und so weiter. Und da wird dann eben auch dann die Geschichte drumherum gestrickt und entsprechend inszeniert. Ja, das ist dann halt auch einfach nicht immer so, das ist nicht so meins. Ja.
Also irgendwas, ich hoffe, dass da nochmal irgendeiner kommt, der das auf ein anderes Level nochmal treibt. Irgendwie, keine Ahnung, kombinier mir gerne ein Kloster mit Shutter Island, dann können wir drüber reden. Passt ja zur Isolation auch ganz gut, aber so weiß ich nicht. Also und selbst, ich hatte mir erst gedacht, okay, was ist denn, wenn man das Ganze weiter auf die Spitze treibt, sei es Sexualität, da kommst du gleich nochmal zu, weil in dem Film wird das ja noch ein bisschen weiter getrieben, als hier einfach nur nackt sein und ein bisschen rumküssen. Das ist es auch nicht. Mehr Gewalt, weiß ich auch nicht, ob es das ist. Also irgendwie habe ich bisher auch schon gesehen, aber mehr Gore bringt es mir da auch nicht. Also irgendwie fehlt es dem am erzählerischen Narrativ. Irgendwas ist im Narrativ nicht richtig. Ich glaube, das ist mein Problem. Auch hier gewesen, obwohl ich den hier schon mal hervorheben kann, der hat, weil der mir, das Ende ist für mich gut erzählt und die Bildsprache, deswegen hat der mir hier schon etwas besser gefallen. Ich will mal zu den Punkten kommen. Denn bei IMDb hat er eine 6,6, was für das Genre fast herausragend ist. Und bei Letterboxd kommt er mit starken 3,6 daher. Das muss man fast unter Meisterwerk abstempeln dann. Ja, bei mir hat es hier tatsächlich noch für eine 7,5 gereicht.
Oh, das ist ordentlich. Ja, bei mir für 6.
Ja, guck mal, hier bin ich hier heute der Good Cop. Ja, ich konnte offenbar, aber wobei, weißt du, ne, das passt auch nicht so ganz. Ich bin bei einer 7.
Ja.
Das trifft es mehr. Also ich bin da gerade, ich glaube, eine 7 passt besser auch in der Einordnung zu den anderen Filmen. Ja, da fühle ich mich gut mit.
Ja, siehst du.
Dann machen wir die 7 ist gut. Ja, 7,5 kommt mir auch falsch vor, wenn ich gerade hier die anderen Filme sehe, denen ich 7,5 gebe, passt das irgendwie nicht. Ja, und ich habe ja gerade schon erwähnt, es gibt ein Werk oder andere Werke, die das Sexuelle noch etwas weiterführen. Und da hast du ja einen Regisseur mitgebracht, der für Schmuddel und Pfui doch seinen Namen gerne hergibt.
Ganz genau, wir hatten ihn schon erwähnt, ja. Jesus Franco, abgekürzt Jess Franco, so wie ihn die meisten halt eher auch kennen, der hat ja alles Mögliche realisiert und eben dann auch unter Produktionsfeder, unter anderem von Erwin C. Dietrich, ja, einem Schweizer, den man vielleicht kennt, wenn man in dem 70er, teilweise 80er Schmuddel-Genre unterwegs ist, ja, der hat nämlich ziemlich viel von so den typischen Soft-Pornos in den 70er Jahren produziert, teilweise auch selber gedreht oder eben auch ein paar Hardcore-Streifen. Und so kam es dann eben auch zustande. Ja, wenn ich das richtig recherchiert hatte, hatte Jess Franco nämlich, obwohl eben ja als Regisseur sehr, sehr fleißig, ein paar Schulden angesammelt, die dann Erwin C. Dietrich beglichen hatte. Und um diese Schuld zu begleichen, hat er eben Jess Franco dazu verpflichtet, drei Hardcore-Pornos abzuliefern. Und die haben dann aber ihre Zusammenarbeit einfach fortgeführt und hat dann eben auch drei Projekte produziert, die Jess Franco realisieren wollte. Und das war dann eben eins davon. Aus dem Jahre 1977, die Liebesbriefe einer portugiesischen Nonne. Ja, so auch der Originaltitel, weil nicht nur Erwin C. Dietrich als Schweizer ist hier produktionstechnisch auf den Plan getreten, sondern auch Portugal steht hier als Produktionsland und an erster Stelle Westdeutschland. das Ganze, dieser ganze Film, ja, ist heute auch immer noch auf dem Index. Wobei zwischendurch gab es halt eine Blu-ray aus dem Jahr 2014, die hatte FSK 18, also eigentlich müsste der FSK 18 sein, also IMDb sagt halt immer noch auf dem Index, ja, keine Ahnung, was da mit dieser Blu-ray war, ob eigentlich muss der neu geprüft werden, eigentlich gilt die ja dann auch, ich weiß es nicht, aber ja, repräsentativ einfach höhere Einstufung für diesen Film, der in 89 Minuten Länge dann im weiteren Verlauf viel nackte Haut zeigt und immer wieder Lesbensex unter den Nonnen. Ja, also das schon mal angeteasert, den Inhalt, den ich jetzt abliefere zum Film, eher überspringen wollen, weil sie wissen, okay, da sieht man eben nackte Nonnenlesben und die können sich gleich den Film reinziehen, weil er startet nämlich ziemlich harmlos. Wir sehen nämlich hier eine 16-jährige Maria, die so ein bisschen nach dem Haschmilch-Prinzip im Wald herumtobt, ja, in den Wäldern Portugals mit ihrem 18-jährigen Freund und dabei von Pater Vincent, dem Geistlichen, der was hier in der Gegend zu sagen hat, auch beobachtet intensiv beobachtet werden. Und der gibt sich dann eben auch als solcher zu erkennen und redet Maria halt sofort Schuldgefühle ein, weil das Spielchen, was die hier treiben, ja, das ist eben nicht so harmlos, wie sie denken, sondern es ist eine Form von Unzucht, ja. Schnappt sie sich, begibt sich auch sofort zu Marias Mutter mit ihr. Das ist so eine arme Wäscherin, die kaum Kohle hat, und ja, macht auch der Mutter, also Pater Vincent macht auch gleich der Mutter ein schlechtes Gewissen und erwähnt ihr gegenüber, dass eben die Seele dieses schönen jungen Mädchens nur gerettet werden kann, wenn sie sich diesem speziellen Kloster, in dem er tätig ist, dann auch ja, da sich da hinbegibt. Die Mutter dann auch um ihre allerletzten Ersparnisse erleichtert. Ja. Ich glaube, wir können so froh sein, in welcher Zeit wir heute leben, ey. Also da kam es ja echt nicht um viel Kohle für die Kirche rum. Und so begibt sich natürlich, dass sich Maria in dieses Kloster einfinden muss. Und dort dann von der Oberin, von der Äbtissin auch, die na, den Laden auch schon ziemlich unter Kontrolle hat, ja, sich dort von den anderen Nonnen als hohe Priesterin nennen lässt und dort eben Marias Jungfräulichkeit erfolgreich feststellt. Und in dem Zuge dann aber auch Pater Vincent, nämlich zum Beschützer und Zuchtmeister ihres Körpers und ihrer Seele bestimmt. Ja. Dann folgt natürlich auch so die übliche Beichte. Da entlockt ihr Pater Vincent noch weitere Geheimnisse. Sie erwähnt aber, dass es eigentlich ja, Sachen sind, die sie eigentlich nur geträumt hat und nicht der Wahrheit, also der Realität entsprechen. Das macht aber nichts, weil allein diese Wiedergabe dieser Träume, ja, den unzüchtigen Pater Vincent in sexuelle Erregung bringen und er sie dafür gleich bestraft. Ja, wie kann man nur solche Gedanken und solche Träume haben? Und verdonnert sie halt zu 3 Tagen Rosendornenkranz tragen, der ihr dann auch sofort angelegt wird. Und ja, sie bekommt dann irgendwie mit über Geräusche, dass es da halt irgendwann, wir als Zuschauer dürfen es dann sehen, ja, dass es dann eben die ersten lesbischen Exzesse zwischen den Nonnen gibt und sie dazu veranlassen, eben da auch in diese Richtung weiter zu träumen. Weshalb sie halt wieder, ja, da auf Schuld hingewiesen wird. Ja, wie kann man nur solche Gedanken haben? Und immer weiter in diese Ecke gedrängt wird, der Schuldgefühle und ja, das alles zu, oh, wie heißt es denn nochmal, wenn man, was legt nochmal dann der Beichtvater einem auf, wie Rosenkranz oder hier Gebeten und so weiter. Du weißt, was ich meine, der Überbegriff davon.
Ja, ja. Aber kriegst du Absolution, wenn du
ja.
Das machst quasi, dass deine Sünden vergeben sind und
also ich nenne es ja, mal jetzt einfach Plattaufgaben. Ja, es begibt sich halt immer mal rein, dass sie Schuldgefühle haben. Ihr Freund taucht halt auf und will sie da eigentlich rausholen, na? Weil der schon vermutet, dass da das nicht ganz so nach ordentlichen religiösen Verhaltensmustern abläuft. Und es ist aber bei Maria so weit gediegen, dass sie sich halt wirklich für schuldig und unzüchtig fühlt und eben die weitere Läuterung um den Sünden, ja, also dass die einfach ja, weggemacht werden, über sich ergehen zu lassen. Und so nimmt das Ganze eben weiter seinen Lauf. Ja. Auch hier wieder das, was wir schon hatten. Ganz klar, das mit der nackten Haut und der Folter steht hier im Vordergrund und weniger halt irgendwie ja, eine wahrscheinlich Wahrheit. Ich glaube auch hier, wenn ich es richtig im Kopf habe, war auch gerade hier, dass eben Briefe, dass es diese Briefe gab und diese Nonne auch gab, aber da wurde wahrscheinlich eben vor allem was die Nacktheit und vor allem die lesbischen Exzesse betrifft und auch die Folter, ja, da wurden wahrscheinlich 1000 Chippen raufgelegt, um die Leute ins Kino zu holen.
Also hast du hier einen Liebesbrief gesehen?
Nee, ja.
Also ich nicht.
Genau, also die Mariana Alcoforado, Alter, ich kann den Namen nicht aussprechen, Mariana Alcoforado, die soll es tatsächlich gegeben haben, die hat diese Briefe geschrieben. Nee, ich habe sie nicht so bewusst wahrgenommen, ich hatte dann anscheinend nur Augen für was anderes.
Ja, hier wird ja ein Brief geschrieben, aber das ist kein Liebesbrief.
Ja, absolut. Ja, das Drehbuch stammt eben auch von Erwin C. Dietrich, der ein Pseudonym Pseudonym gewählt hatte namens Manfred Gregor.
Oh Mann,
Christine Lembach hat sich hier noch für die Dialoge verantwortlich gezeichnet. Und ja, na, viel schweizerische Beteiligung neben Erwin C. Dietrich ist nämlich Max Dora auch auf Produktionsebene auf den Plan getreten. Und ich muss es hier nämlich erwähnen, da hat sich bei mir auch eine Filmstudio-technische Lücke geschlossen. Heute gibt's auch immer noch die Ascot Elite Entertainment Group.
Die hat auch die DVD gemacht.
Ah ja. Ja, und die vertreiben auch ziemlich viel. Ja, auch in Deutschland vertreiben die einiges. Ich hab's gerade präsent, weil das eine meiner Blu-Rays ist, die sich gerade nicht mehr abspielen lassen. Da gibt's ein paar Blu-Rays aus so Mitte der 2000er, Anfang der 2010er bis Mitte der 2010er, die einfach blöd gepresst wurden und sich teilweise heute nicht mehr lesen lassen. Und dazu gehört halt die Extended-Version von Crank 2 oder die ungeschnittene Fassung. Und die habe ich als schweizerischen Import von Ascot Elite. Ja, lässt sich nicht mehr lesen, Schweinerei. Und diese Firma ist nämlich entstanden aus zwei Produktionsgesellschaften, die Erwin C. Dietrich nämlich betrieben hatte. Einmal Ascot Filmverleih GmbH und die Elite Film AG. Und deren Mitinhaber ist eben auch der Schweizer Peter Baumgartner, oder was? Das ist der, oh Gott, jetzt der Neffe von Walter Baumgartner. Und der hat nämlich auch viel Schmuddelkram in den 1970ern gemacht. Ja. Also hat er anscheinend auch viel mit Erwin C. Dietrich zusammengearbeitet. Und der Onkel von Peter Baumgartner, Walter Baumgartner, der hat nämlich hier die Musik für produziert. Der hat eben auch sehr viel Schmuddelkram aus den 70ern gemacht. Das war anscheinend ja, so die Schmuddelkram-Clique aus der Schweiz für den Schmuddelkram in den 70ern. Während Peter Baumgartner nämlich auch die Kamera geführt hatte, ja. Hier bei dem Film.
Wie passend.
Ich musste einfach diese ganzen Beziehungen ja, recherchieren und hier erwähnen. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt groß was zu den SchauspielerInnen sagen möchte. Vielleicht.
Ja, einen müssen wir, weil da war ich wirklich so, ach du Scheiße, Herbert Fuchs ist dabei.
Ja, genau, der den Satan hier gespielt hat. Ja, danke, dass du es erwähnst. Er ist 80 Jahre alt geworden, aber im Jahr 2007 leider von uns geschieden. Man kennt ihn vielleicht als Herr Konrad aus Der Bergdoktor, ja, eine in Deutschland unglaublich beliebte Serie. Da hat er 77 Folgen lang mitgespielt. Und ich kannte ihn vor allem in der Nebenrolle in Die drei Musketiere von 1993, der sehr prominent besetzt war und spielt noch mit in der Nebenrolle in Asterix und Obelix gegen Caesar 1999. Hast du noch was parat, wo man ihn her kennen könnte oder sollte?
Boah, naja, jetzt aus dem Kopf gerade nicht zwingend. Aber das ist schon so eine Fresse, wenn du die gesehen hast, so die vergisst du, glaube ich, nicht so ohne weiteres.
Ja.
Weil das ist schon so ein wirklich schwieriges Gesicht auch.
Mm.
Und die Rolle, die er hier spielt, mei, oh mei, ey. Also, das ist schon hart. Ich kenne ihn, das sehe ich gerade jetzt, aber das ist wirklich eine kleinere Nebenrolle. Und da müsste Lee ihn auch herkennen aus Sonny and Jet, den von Sergio Corbucci, den
Okay.
Lee gerade rezensiert.
Sehr schön. Ja, den habe ich noch nicht gesehen.
Ja, und ist auch in einem Mark of the Devil dabei, das ist ja Hexen bis aufs Blut gequält. Das ist ja auch ein sehr bekannter Genre.
Stimmt, den habe ich auch mal gesehen. Oh ja, ja.
Ich noch nicht, deswegen kann ich nicht sagen, dass ich ihn daher kenne.
Den habe ich sogar zweimal gesehen. Ja, da sind die Folter-Szenen auch. Für damalige Verhältnisse, die hatten schon was hergemacht. Das hat sich auch ein bisschen eingebrannt. Ja, die Fresse kennt er. Ja, einfach mal Herbert Fuchs mit X wie Xylophon googeln und die Fresse kennt er. Ich will natürlich noch die Person erwähnen, die Maria die Hauptrolle gespielt hat, Susan Hemingway. Das ist eine in Deutschland geborene ehemalige portugiesische Schauspielerin. Das war nämlich schon ein bisschen eine Sauerei, was da auch veranstaltet wurde, weil die war tatsächlich 16 Jahre alt, also so wie sie im Film auch rüberkommen soll, so alt war sie tatsächlich. Hier ihr erster Film, ja, Liebesbriefe einer portugiesischen Nonne. Und es war klar, dass sie eben nackte Haut zeigt, aber was dann eben die Produktion daraus gemacht hat mit irgendwelchen Close-ups von anderen Darstellerinnen, die eben was zeigen sollten, was aber gar nicht so ihr Körper war und auch eigentlich echt krass, nicht eigentlich, darüber hinausgeht, was cool gewesen wäre, das wäre das so für mich halt typisch Jess Franco und wahrscheinlich eben auch typisch Erwin C. Dietrich, die das Ganze dann bildlich ausgeschlachtet haben.
Ja, also ich bin mir sicher, dass in der, also diese Restricted oder die Index-Geschichte, also ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, es gab 2007 eine Folgeindizierung, es gibt aber nichtsdestotrotz eine FSK 18-Version der Blu-ray, über die wir natürlich auch gerade reden. Und ich könnte mir vorstellen, dass aus der komplett unrated, weil die soll angeblich 90 Minuten sein, dass ein paar Frames raus sind. Ah, und ja, da reden wir vermutlich vor allem über einen Traum von ihr, in der ein in der Sperma in ihrem Gesicht eine Rolle spielt. Mhm. Und Alter, die Frau war 16. Was ist denn los, Alter, mit dem Typen, ey? Ja. Das ist auch das Kernproblem, was ich mit diesem Film habe. Wäre es nicht wirklich gegangen, eine 18-Jährige zu nehmen, wenigstens? Ja. Also das macht wahrscheinlich für die traumatischen Erlebnisse der Dreharbeiten wenig Unterschied, aber Alter, kannst du dich nicht wenigstens an die rechtlichen Gegebenheiten irgendwie halten? Ja. Also das hat es mir wirklich schwierig gemacht, denn ich wusste, bevor ich den Film angefangen habe, dass die minderjährig war. Und das fand ich nicht gut.
Ja. Ja. Wir haben halt den Film gepickt, natürlich ohne ihn vorher zu kennen, weil er eben auch einer der größeren Repräsentanten ist und weil Jess Franco gerade zwei Filme in diesem Genre realisiert hat. Wir hatten schon eben die Nonnen von Clichy erwähnt, der noch bekannter ist als der hier. Dachten wir, den bringen wir. Ich tue mich da natürlich umso schwerer damit. Er hat dann auch für mich, obwohl er eben unsere beliebten 90 Minuten lang geht, auch sonst echt wenig Basisfutter, Substanz, so, das war das Wort, was ich gesucht habe. Dann dreht sich ja wirklich um diese skandalösen Momente für die damalige Zeit. Der wurde nämlich auch 1975 schon fertiggestellt, der Film, aber es gab halt Stress ohne Ende mit den Zensurbehörden, weshalb der eben erst 1977 dann auch in die Kinos gebracht werden, also auch dann nur in nicht allen Ländern oder 78 in die Kinos gebracht werden konnte.
Und selbst wenn wir hier heute über die indizierte Fassung reden würden, es ist ja nur der Fall, dass man das dann nicht bewerben darf und das kann ich auf gar keinen Fall bei diesem Film. Also ich gebe keinerlei Empfehlung, den zu sehen. Und Alter, ich fand das richtig schwierig und auch echt scheiße.
Ja. Ich genau.
Dem geht in so vielen Sachen was ab. Da sind so schwierige Szenen dabei. Das ist unglaublich, dass diese Leute das alles mitgespielt haben.
Ja. Ja, das hat auch 1983 dann so einen Skandal ausgelöst. Der ganze Film in Portugal. Da habe ich jetzt aber zu wenig recherchiert, um da irgendwie was mit gefährlichem Halbwissen wiedergeben zu wollen. Aber ja, der Film sollte schocken, hat er auch, aber gerade unter den erwähnten Gesichtspunkten konnte ich damit nicht viel anfangen.
Heute ist er einfach nur schockierend schlecht.
Ja.
Oder schockierend fragwürdig.
Mhm.
Es ist ja auch nichts gut gespielt, es sind keine guten Bilder drin.
Ja.
Es ist nur eine Aneinanderreihung von irgendwelchen ganz fragwürdigen Szenen mit einer minderjährigen Hauptdarstellerin, die auch in der Rolle ja minderjährig ist, das ist alles bäh. Ja, das sind alles irgendwelche alten Herren da, das ist wirklich nicht schön.
Ja.
Ja.
Gut.
Ich bin trotzdem froh, dass ich den mal gesehen habe als Flaggschiff von diesem ganzen Bums, aber das reicht auch einmal.
Ja, definitiv. Was geben wir den Leuten jetzt mit? Einfach wahrscheinlich unsere Bewertung. IMDb ist echt bei einer 5,3, Letterboxd bei 3,1. Ich tue mich wirklich einfach schwer. Ja, ich hau jetzt hier mal 2 Punkte raus.
Ja, da kannst du drücken, da gehe ich mit. Ja, wirklich ganz klares Abraten davon. Selbst von der FSK 18-Version, wenn da die schwierigen Szenen fehlen, nein. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich überhaupt die Version gesehen habe, die Liste A gleichzusetzen ist.
Ich bin mir sicher, dass ich eben auch nur die FSK 18 Version gesehen habe, tatsächlich.
Na gut, dann ist ja alles.
Ja, ist alles in Ordnung.
Ja, also falls es eine längere Version gibt, ich will sie nicht sehen.
Ja.
Mir reichte das. Ja, dann schauen wir mal, ob es in einem noch anderen Land besser wird, denn ich gehe von Japan einmal ein ganz weites Stück nochmal in ein anderes Land, nämlich Mexiko. Und ja, Südamerika ist ja allgemeinhin als christlich angehaucht, sehr bekannt, und da verwundert es ja auch wenig, dass es dort auch Kritiker geben muss des Ganzen. Und dass den Film, den ich mitgebracht habe, ist wahrscheinlich der blasphemischste und satanischste unter den ganzen. Denn ich habe mir anguckt, Alucarda, Tochter der Finsternis, der auch im internationalen Alucarda heißt, denn das ist der Name einer der Hauptfiguren hier. Ja, es ist ein Film von 1977, geht auch schöne 77 Minuten, wie passend zu dem Veröffentlichungsjahr. Und ist von Juan López Moctezuma. Da habe ich mal in die Vita geguckt, die ist gar nicht mal so breit aufgestellt, aber der hat zwei Sachen gemacht, die mich ansprechen, nämlich Mary Mary Bloody Mary oder Bloody Maria, genau, Mary Mary Bloody Maria, glaube ich, und The Mansion of Madness. Da sieht das Cover so geistesgestört aus bei Letterboxd, das muss ich sehen. Und Claudio Brook ist in der Hauptrolle oder Claudio Brook, wie auch immer der ausgesprochen werden mag, der spielt hier auch eine zentrale Rolle und der hat mir hier sehr gut gefallen. Könnte ich mir vorstellen, dass das was ist, was mir gefallen kann. Jo,
Ja,
ich
Alucarda.
fass.
Erwähnst du noch was dann zu dem Namen? Wahrscheinlich, oder?
Möglich.
Okay, dann halte
Aber
ich
kannst
meine
du auch gerne
Schnauze.
machen. Wir können uns ja auch ein bisschen die Bälle zuspielen, aber hätte ich sonst noch später gemacht.
Okay,
Kannst du
nee,
aber
dann
gerne machen.
mach. Dann, ich,
Okay.
ja, wollte einfach nicht, dass
Ich
es
würde.
untergeht.
Nee, das. Also,
Gut.
wenn das ist. Komm, wir sagen es jetzt einfach. Also, was ich zu dem Namen sagen würde, ist halt rückwärts buchstabiert: A Dracula.
Genau.
Also ein Dracula. Denn der Name einer Figur hier, das ist nämlich die Mutter von Alucarda, das ist Lucy Westemar oder Westemar, ja. Genau, das ist auch ein Name, der in Bram Stokers Dracula vorkommt. Da war offensichtlich jemand Fan. Der Film hat aber nichts mit Vampiren zu tun. Denn hier sind wir im Jahr 1850. Da starten wir zumindest. Und da wird Alucarda geboren. Als Tochter dieser Lucy Westenra. Alleine in einer ganz verlassenen Hütte in einem Wald. Und während der Geburt fleht halt die Mutter darum, dass ihre Tochter doch bitte überleben mag, denn ihr selber wird das vermutlich nach der Geburt nicht gelingen. Und so nimmt ein Landstreicher die Tochter auf und bringt sie halt in ein nahegelegenes Konvent. Und hier haben wir mal ein Konvent oder Kloster oder whatever man das nennen will, was optisch ganz anders ist, denn das ist wirklich richtig runtergerockt und ein runtergekommenes Gebäude und das gleicht wirklich eher einem Gefängnis, weil es sind ganz karge Zimmer, nasse Wände unter der Erde teilweise. Es ist eher eine Höhle als ein
Genau.
Kloster.
Ja, so wirkt's
Das
oft.
ist optisch schon richtig, richtig anders im Vergleich zu dem, was wir bisher besprochen haben. Ja, die Mutter stirbt dann halt auch dementsprechend an den Folgen der Geburt und dann gibt es einen Zeitsprung und jetzt kommt die ebenfalls Waisin Justine Jahre später auch in das Kloster. Und Justine ist jetzt nicht wie eben die Maya, die Rebellin, die den Wandel einleitet, sondern sie ist tatsächlich die naive Neue im Kloster. Ja, die freundet sich dann auch relativ schnell mit Alucarda an und Alucarda sieht in Justine ziemlich oder viel mehr als Justine umgekehrt am Anfang und entwickelt fast so eine obsessive Ader und eine große Bindung. Und diese Bindung stellt sie auch immer wieder in den Mittelpunkt, bis Justine dann auch irgendwann an dem Punkt ist, dass sie das ähnlich sieht. Ja, und bei einem Spaziergang in dem Wald stoßen sie halt auf einen Ort, ein mysteriöses Grabmal oder so. Und da finden sie halt den Sarg, in der, ohne dass sie es bis dahin wissen, die Mutter von Alucarda ist. Und aus diesem Sarg entweicht das, was Alucardas Mutter damals, also was von ihr Besitz ergriffen hatte. Und zieht quasi in Alucarda ein. Deswegen haben wir hier jetzt mal einen Vertreter, in dem dämonische Präsenz und auch Exorzismen eine Rolle spielen, denn natürlich die Nonnen und Priester im Konvent kriegen das irgendwann spitz, als die beiden dann satanische Zitate im Unterricht anbringen und Gesänge und versuchen es dann halt eben mit Exorzismus, Bestrafung, Teufelsaustreibung und sonstigen.
Genau, während in den anderen Filmen die Geistlichen eher spitz wurden, ja.
Ja.
Haben sie hier nur was spitz bekommen.
Genau. Und haben dann daraufhin etwas Spitzes in Justine reingerammt, denn die haben sie gekreuzigt quasi und versucht halt durch einen extremen Exorzismus ihr diese Besessenheit wieder auszutreiben. Mhm. Und das bringt Alucarda dann am Ende dazu, dass sie sich da in eine Raserei reinsteigert und eine Konfrontation mit der kirchlichen Ordnung sucht. Mhm. Ja, und der ist, erstmal ist der unter sehr vielen Titeln noch alternativ geführt, aber also mittlerweile hat sich Alucarda durchgesetzt, aber gerade damals war der auch unter Sisters of Satan, Innocence from Hell, Mark of the Devil 3 oder auch Mark of the Devil Part 3, Innocence from Hell, also dann ein kombinierter Titel zu finden. Hatte seine Premiere 1977 auf dem Fantastic Films Festival in Paris. Also es gibt auch in Paris ein FFF. Es gibt nicht nur das Fantasy Filmfest, es gibt auch das Festival of Fantastic Films. Auch spannend. War mir auch neu bis dato. Ja, wurde in Deutschland aber nie im Kino gezeigt. Kam dann erst 2009 zum ersten Mal hier auf DVD raus. Ja, ich möchte hier an dieser Stelle einmal für Mr. Pink einen Servicebeitrag einfügen. Denn es gibt ein Movie-Sample, was in einem Song vorkommt, nämlich bei der Band My Life with the Thrill Kill, Cult. Was für ein unhandlicher Bandname. Und der Song heißt The Devil Does Drugs. So, da kannst du aber reinhören, dann kannst du dir den Film angucken, dann hast du einen für deine Liste.
Sehr schön.
Ja, so, dann kommen wir doch mal dazu, wie man das Ganze hier finden kann oder möchte. Denn ich habe ja eben gesagt, 77 Minuten geht das Teil. Das ist ja eigentlich schon relativ kurz. Aber alter Schwede, werden hier manche Sequenzen in die Länge gezogen und wie oft die schreien und das ist ja wirklich, an manchen Stellen habe ich gedacht so, Leute, ey, ich schneide dir den auf 70 runter und dann geht der aber wirklich besser in den Kopf, weil zwischendurch habe ich gedacht, jetzt halt die Schnauze. Mhm. Ich kann das nicht mehr hören. Ich muss sagen, der gefällt mir mit seiner satanischen Grundstimmung eigentlich schon ganz gut. Ich finde manche Sachen halt schwierig geschauspielert, vor allem von der Tina Romero, die Alucarda spielt.
Ja, da konnte ich ein bisschen drüber
hinweggucken. Ist mir zu drüber.
Ja, kann ich verstehen. Ich konnte es irgendwie weitestgehend ausblenden, zum Glück.
Ja, ich finde dann am Ende hat man Gott sei Dank einen Payoff in den letzten 10 Minuten, wo es dann nochmal richtig wild wird. Das hat mir dann schon sehr gut gefallen. Mhm. Da war ich dann auch dabei, aber davor hatte ich echt so ein paar, gerade als dann diese Schuss-Gegenschuss-Geschichte mit der Nonne kommt, die für deren Seele betet und so, Alter, geht das lang. sah cool aus, war auch schön mit Blut und Co. Mhm. Aber Alter, war das lang. Naja.
Ja, für mich haben die,
unterm Strich ganz versöhnlich eigentlich. Also war ganz cool, auf jeden Fall den gesehen zu haben, ist jetzt aber auch wirklich kein Meisterwerk.
Ja, also sehe ich so wie du, mich haben dann halt die Gore-Szenen zwischendurch gut unterhalten, ja, und vor allem halt gegen Ende hin. Das war dann für mich der Film, der von mir 6 oder 7 geguckten Filme, der den höchsten Gore-Faktor hatte. Fand ich irgendwie cool, ja, dann eben aus Mexiko, das war für mich halt irgendwie so in gewisser Hinsicht stimmig. Ja.
Mhm.
So mein Stimmungsbild zu dem Film. Kann man sich schon mal geben, wenn man Bock hat.
Ja, definitiv. Also ich bin auch froh, den gesehen zu haben, auch hier, aber hier auch wirklich, ich würde mir den aber auch nicht nochmal angucken, auch wenn ich ihn deutlich besser fand als die portugiesische Nonne.
Mhm.
Ja, also es den kann, also wenn man interessiert ist an dem Ganzen und ich finde, das Ende hat so ein, hat wirklich so ein Tabula Rasa Charakter, der irgendwie Bock macht. Mhm. Das ist fast so ein Ende, das würde ich einem Robert Rodriguez heute auch zutrauen. Das hat schon Spaß gemacht. Aber ja, das ist jetzt auch wirklich nicht, dass ich sagen will, ey, du musst Alucarda gesehen haben. Mhm. Es geht nicht anders. Musst du gesehen haben. Das ist ein Pflichtfilm. In dem Genre sicherlich, aber sonst eher weniger.
Jo. Apropos portugiesische Nonne, ich sehe halt bei den Notizen, dass es hier ja auch eine Rolle gibt namens Justine. Da will ich natürlich noch nicht, was ich vorhin vergessen habe, unerwähnt lassen, dass das Drehbuch, die Story zur portugiesischen Nonne natürlich auch sich ganz stark an Justine, dem Roman von Marquis de Sade, ja, dem Schocker-Roman von damals, orientiert hat.
Oh ja, ja, da habe ich kurz überlegt, ob ich den Marquis de Sade im Intro noch erwähne, weil das war ja so der Buch gewordene Sexploitation-Gott, von dem ich schon einiges als Theateraufführung zwischendurch mal so in kleinen Teilen gesehen habe, was schon spannend ist.
Mhm.
Er hat schon Ferkelkram gemacht. Ja, ich würde einfach mal zu den Punkten überleiten. Oder hast du noch irgendwie,
möchtest
du noch was erwähnen?
Hau gerne raus.
Ja, bei IMDb gibt es eine 6,3, was für das Genre auch wieder ziemlich gut ist. Und bei Letterboxd eine 3,5. Bei mir hat es hier für 6,5 gereicht.
Heyo.
Sehr gut. Ja, guck mal. Und deswegen kam es mir nämlich auch gerade falsch vor, School of the Holy Beast 7,5 zu geben, weil der hat noch mal für mich einen halben Punkt mehr aufgrund der Bildästhetik. Die hat der hier weniger. Ja. Dafür hat er dann auch ein explosiveres Ende, also ein bisschen mehr Blut. Aber ja. Das waren auf jeden Fall für mich zwei Filme, die ich ganz gut fand. Einen, den ich interessant fand und einen, den ich katastrophal fand. Also, ja, ist ja okay.
Ja. Es waren wahrscheinlich ja wirklich auch größtenteils, also mehrheitlich bessere Vertreter aus diesem Genre. Ich glaube, ich werde da mal eine jahrelange Pause einlegen. Da gibt es auch kaum was mich noch interessiert. Außer natürlich deren Klassiker aus Polen, ja, Mother Joan of the Angels, den werde ich mir definitiv noch irgendwann reingeben. Ja, Punkt.
Ja, ich werde mir auf jeden Fall noch First Omen angucken.
Genau, die kann ich.
Fehlt mir noch.
Richtig, und Dark Waters, der ist auch gelistet. Da habe ich jetzt vor kurzem.
Den will ich auch noch sehen.
Habe ich vor kurzem die Blu-ray ergattert als Mediabook.
Sehr cool.
Ja. Da hat mich der Trailer dann so angezeigt, dass ich direkt auf Kaufen drücken musste.
Ja, da habe ich auch noch Bock drauf. War auch eine Empfehlung der Filmfressen, also.
Ah, okay, cool.
Werde ich sicherlich mal reinschauen.
Mhm.
Ob das denn was Gutes ist.
Mhm.
Ja, und wir haben heute mal eine Top 3 aber auch noch mitgebracht. Natürlich, ja, da haben wir uns ein bisschen mehr an dem amerikanischen Feiertag orientiert. Wir haben es mal nicht filmisch gewählt, sondern ein Thema, wo man ein bisschen ins Quatschen und ins Blödsinnreden kommen kann. Denn wir reden heute über unsere drei liebsten Süßigkeiten, die wir gerne in unserem Halloween-Eimer hätten.
Ich habe das so gefeiert, dass du mit dem Vorschlag der Top 3 ins Eck kamst. Der war was ganz anderes. Aber ey, es kann ja so manchen Film versüßen, ja, wenn man dann noch irgendwas nebenher in sich reinstopfen kann. Jetzt würde ich jetzt wieder sagen.
Das habe ich nämlich auch gedacht, denn Süßigkeiten und Film ist ja was fast untrennbar verwoben ist. Machst du einen Filmabend, hast du irgendeinen Snack?
Ja, voll. Ich bin ja eher immer ich würde immer das Salzige bevorzugen. Ja, für mich, ich liebe dann eher Chips oder Nachos mit irgendeinem Dip und so weiter. Oder notfalls auch Salzstangen. Ja, für mich gehört dann irgendwie eine Süßigkeit oft nach dem Abendessen dazu. Ja, manchmal, wenn wir nichts anderes haben, und das kommt bei uns leider oft vor, also keine Chips im Haushalt haben, klar, mein Körper dankt mir, ja, dann pfeife ich mir irgendeine kleine Süßigkeit rein. Ja, aber das, was ich mitgebracht habe als Top 3, ja, das haben wir in der Regel auch nicht oft da.
Ja, bei mir ist das auch besser, wenn die Dinge nicht da sind, denn wenn ich weiß, dass sie da sind, esse ich sie auf.
Mhm.
Also wenn ich weiß, hier ist irgendwo eine Packung Kinderriegel, dann ist die morgen nicht mehr hier.
Ach so, und wir kriegen vielleicht schon mal vorab erwähnt, wir kriegen kein Geld, ja, tatsächlich von den Süßigkeitenherstellern, die wir hier mitunter vielleicht erwähnen.
Schade. Hätte ich voll gerne. Naja, gut. Soll ich mal anfangen?
Gerne.
Ich habe nämlich was, das habe ich letzte Woche im Supermarkt wiederentdeckt und auch direkt gekauft. Und auch, stimmt gar nicht, ist schon 2-3 Wochen her. Und auch direkt vernichtet. Musste ich mich arg zusammenreißen, weil das war die Maßregel, wir teilen uns diese Packung. Und ich, okay.
Und habt ihr definiert, zu welchen Teilen? Ja, kann ja auch 90-10 ja, Teilen sein.
Leider halb-halb, 90-10 wäre gut gewesen. ja, und es sind die Koala-Kakao.
Ah, okay, krass.
Das sind diese kleinen Koala-Kekse, in denen immer viel zu wenig drin ist. Ja. Aber alleine diesen Behälter und wie man den öffnet, und da hast du diese kleinen bemalten Keks-Koalas da mit dem Kakaokern, ist voll geil.
Ja, ich stelle dir gleich eine Anschlussfrage. Muss kurz erwähnen, dass man wahrscheinlich da irgendwie zwei unterschiedliche Typen von der Art des Essens hat bei Süßigkeiten oder Snacks. Ja, ich gehöre ganz klar zur Fraktion, oh, ist geil, ich muss das in mich reinschaufeln. Ja, mir waren auch diese kleinen verkackten Koalas immer viel zu klein. Und ich mag die auch ganz gerne. Ja, cool, dass es die anscheinend wieder gibt oder noch gibt und ja, vielleicht wieder ein bisschen prominenter am Start sind. Da mussten dann immer mindestens 5, eher mehr tendenziell, von diesen Koalas auf einmal in den Mund geschoben werden.
Ja, ich esse die dann quasi wie so Mentos, so in Einzeldingern, aber ganz schnell hintereinander. Und bei mir war jetzt hier auf der 3 echt so die Frage, nehme ich die rein oder nehme ich diese Mikado-Stäbchen, weil die esse ich genauso. Die esse ich auch 1, 2, 3, 4, 5.
Oh, nicht schlecht.
Ja, sind in der Sie geworden, aber ich esse die wirklich viel zu schnell.
Ja. Wir haben jetzt eine Top 3 mit Formulierungen. Ja, wir gehen bewusst hier dieses Risiko ein, dass wir natürlich wieder missbraucht werden von Guests oder wem auch immer, um irgendwelche Samples daraus zu pflücken. Ja. Von wegen reinstopfen, etc.
Ja, das machen wir aber aktuell nicht. Also Guest darf aktuell nicht.
Der kriegt sonst Prügel. Natalie gehört jetzt zur disziplinierten Fraktion. Ja, und
Miri auch.
Oh, die würde ja mir den Kopf abreißen mal wieder, wenn ich erwähnen würde, dass sie unter Misophonie leidet. Das ist, sagt ihr das was? Zufällig?
Nee.
Eine anerkannte Krankheit für, ich schreibe es mal, Probleme damit haben, also wirklich große Probleme damit haben, wenn es wiederkehrende monotone Geräusche gibt, vor allem verursacht durch Menschen. Wir haben noch eine andere Freundin hier in unserem Podcast-Umfeld, deren Namen wenig bewusst nicht. Ja, von der weiß ich jetzt auch, dass sie darunter leidet, irgendwann mal erfahren. Also ist gar nicht so selten, und ich musste es schmerzlich erfahren, als Natalie und ich einen der ersten Filmabende bei mir zu Hause verbracht hatten. Und ich so, oh, perfekt, ja, meine Traumfrau hier auf der Couch, Film ist cool, oh, die Chips sind ja mega, ich wieder in meinem Modus, ja, nicht einzelne Chips, wie Natalie sie ist, in den Mund schiebend, sondern scheiße, ich habe leider kleine Hände, ich würde am liebsten noch viel größere Pranken haben, wo noch mehr Chips reinpassen, um sie in mein Maul reinzustopfen, weil ich einfach auf Glutamat und sonstige Würzmischung stehe und dann natürlich ja das Fett, in dem sie da irgendwie vor sich hin gebacken werden, die Chips, das Ganze natürlich nochmal rund macht. Ja, also so, Natalie stieg dann irgendwann aus, weil diszipliniert, ja, kein Bock mehr auf Chips, und ich so, oh, cool, und stopf. Die Tüte neigte sich tatsächlich am Anfang, dazu gab es natürlich Chips-Tüten-Geraschel. Während einmal auf einen Blick zu mir nach hinten geschossen kam, wo ich dachte, boah, Alter, Alucarda, Fragezeichen. Ja, und sie dann mich ziemlich laut fragte, hast du es denn bald? Ja, und das war dann gleich für mich die Erfahrung, dass die arme Nathalie unter Misophonie leidet. Und ja, wie gesagt, ich dann festgestellt habe, okay, gibt es anscheinend wirklich einen ganz unterschiedlichen Essenstyp von Snacks, Chips, Süßigkeiten etc. Und ich gehöre ja leider einfach zu der in sich reinstopfenden Fraktion an.
Ja, ich auch. Bei Miri ist das auch so, die geht ans Regal oder an die Schublade, wo das drin ist, dann macht die sich ein Stück Schokolade ab, geht damit zum Sofa oder nimmt die Packung mit, isst ein Stück
halbiert und dann packt es wahrscheinlich wieder noch weg.
Und ich sitze da und denke mir, Alter, wie kann man so viel Disziplin aufbringen? Ja, ich würde die Packung mit Papier in meinen Mund schieben.
Ja.
Das ist offensichtlich, haben wir da beide ähnliche Partnerinnen, die das sehr diszipliniert und dosiert hinbekommen. Ich gar nicht. Also bei mir kann man wirklich froh sein, wenn ich nicht den Kopf in die Pringles-Tüte stecke oder in die Dose und ja.
Ja, ich kann vielleicht zu meiner Verteidigung sagen, ich bin halt aber auch ein Typ, der kann sich was kaufen und es kann wochenlang auch in der Schublade erstmal rumschlummern. Ja, wenn ich das aber aufmache, dann wird's Chance ist groß, dass ich es dann halt auch vernichte. Ja? Und ich bin halt der Typ, oh cool, hier im Angebot im Supermarkt, Produkt XY, geil, war schon lange nicht mehr im Angebot, kaufst du mal gleich 5 Stück von. Ja?
Oha.
Zum Beispiel. Ja, kann wirklich wochenlang liegen bleiben, wenn ich Bock habe, dann wird es halt rausgeholt. Und bei Nathalie ist es halt so, wenn es da ist, dann muss es auch gegessen werden. Eben aber, also diszipliniert, aber das hält dann eben nicht wochenlang. Und da kommen wir uns manchmal auch, ist wenig geworden. Wir haben, wie gesagt, echt nicht mehr viel, also und häufig Süßigkeiten. Und dachte mir am Anfang, geht's noch? Ja, da habe ich mir dann irgendwas gekauft, was ich cool fand. Und Nathalie hat es dann vernichtet, weil eben nichts anderes da war. Und meinte, ja, aber so geil ist es ja nicht. Weil ich stehe zum Beispiel halt null auf Kuchen. Vor allem so diesen trockenen Kuchenteig oder so Zitronenkuchen. Ja, er muss schon ultra saftig sein, dass ich da mal Bock habe auf einen Zitronenkuchen. Bin auch echt überhaupt kein Fan von Keksen. Ich glaube, bei den Mikado-Stäbchen, ja, da würden wir uns auch nicht so sehr in die Quere kommen. Die Koala-Bären, da, ja, das wäre schon eher mein Ding. Ich brauch's halt wirklich richtig cremig.
Das wird gesampelt.
Butterig. Matschig, ja. Und auf meinem Platz 3 ist einfach repräsentativ. Ich stehe auch voll auf das Zeug von Kinder, also hier Ferrero Kinder. Und da den Kinder Maxi King, ja. Auf diesen schönen, weichen, flüssigen Karamellkern, ja, und die Sahne und so weiter und Schokolade ist auch ein bisschen dabei. Und ich glaube, was ist das? Das sind, glaube ich, irgendwelche Erdnüsse da am Rand in der Schokolade eingefasst. Ja, ich mach's auf und freue mich und vernichte es dann halt viel zu schnell. Da stehe ich voll drauf.
Ja, kann ich verstehen. Ich komme noch zu was gar nicht so weit entferntem. Das ist nicht der, wie heißt das andere Ding? Kinderpingui. Das mag ich überhaupt nicht.
Nee, ist auch nicht mein Ding.
Das ist überhaupt nicht meins.
Dann lieber eine Milchschnitte.
Genau. Bei mir auf Platz 2 ist etwas, das ist so ein bisschen eine Mischung aus süß und salzig. Und das gibt es so unfassbar selten. Ja, jetzt werden manche sagen, das gibt es von anderen Marken wie Alpine oder wie die heißt. Das schmeckt aber beschissen im Vergleich. Es gibt, und das müsste es jetzt bald geben, es gibt einmal im Jahr, in der Regel, wenn Oktoberfest ist, von Chocolate Chips die Knusperbrezeln. Das sind kleine Brezeln, die salzig sind, die mit Schokolade überzogen sind. Und die sind in einer ähnlichen Packung wie die Kakao-Koala-Dinger. Irgendwas habe ich mit diesen sechseckigen Packungen oder wie viele Ecken die haben. Ich weiß nicht, irgendwie irgendwas daran macht mich an. Und diesen Deckel von den Dingern, das ist ja so ein, wie so ein Stern, wie so eine Rosette, die du auseinanderziehst. Hat Sido ja schon gesagt, Rosetten sehen aus wie kleine Sterne. Irgendwas daran finde ich gut. Und diese Brezeln schmecken so geil. Die haben wir sogar schon mal selber gemacht. Da muss noch ein kleiner Twist ran, aber das funktioniert sehr gut. So eine salzige Komponente mit Schokolade, das geht für mich sehr gut rein. Ja.
Passt auch echt gut zum Thema, ja. Sechseck wird auch Sexagon genannt. Da wären wir schon wieder ein bisschen bei Nunsploitation. Also ich kann verstehen.
Sehr schön.
Ja, auf meiner Top 2. Und wenn es das, auf meiner Top 2 ist erstmal was gelandet, was es leider seit ein paar Jahren nicht mehr zu kaufen gibt. Also ist mir zumindest nicht bekannt. Wir haben es zuletzt, Nathalie fuhr da auch total drauf ab. Immer wenn wir bei Edeka waren, da haben wir es noch zuletzt gesehen, nirgendwo sonst mehr. Also falls jemand von euch Zuhörenden den Rollo-Pudding noch irgendwo sieht, ja, dann bitte unbedingt Bescheid geben. Ihr kennt wahrscheinlich alle Rollo als diese kleinen Rolle formierter Schokoladenhäppchen mit Karamellkernen, ja. Die sind okay. So, ja, und findest du die geil? Okay, ey, dann schwöre ich dir, du würdest den Rollo-Pudding, kennst du den? Du hast gerade vom Blick her, okay, Alter. Also ich mag ja sowieso so Pudding-Zeug, ja, ich hab's ja schon erwähnt, ich brauch's matschig und cremig. Alter, der ist übertrieben geil. Packung relativ überschaubar, weshalb Nathalie nicht, und da war sie dann eben auch mal eher undiszipliniert und in der Regel immer zwei jeweils reingepfiffen hatten. Wir haben dann auch ein paar Mal, als das den oft dann schon ein paar Monate nicht gab oder wochenlang nicht gab und dann wieder doch verfügbar war, kam es auch mal vor, dass wir das komplette Kühlregal leer gekauft hatten mit dem Rollo-Pudding. Also ey, an uns lag's nicht, dass der verschwunden ist, ja. Ich habe keine Ahnung. Bitte, liebe Rollo-Pudding-Hersteller, fasst euch ein Herz. Macht Classic Dave glücklich. Bringt wieder ins Programm. Aber weil es die eben meines Wissens nach aktuell nicht gibt und auch Nathalie zuliebe, muss ich halt auch erwähnen, dass sie eine unglaublich gute Panna Cotta macht. Ich habe jetzt schon so oft im Restaurant, ich habe mich ja immer für den Creme Brûlée King gehalten. Ja. Mhm. Die wurde längst überholt von Nathalies Panna Cotta, die sie vorzugsweise zu Weihnachten macht, mit einem extrem geilen Himbeerpüree. Ja. So Süßes trifft Saures. Boah, Alter, richtig gut. Ich muss es in dem Kontext erwähnen.
Klingt geil, ja. Ich habe den Rollo-Pudding gerade bei Dutch Shopper gefunden. Also in Holland scheint es den noch zu geben.
Oh, ich zieh um.
Doppelte Staatsbürgerschaft ist beantragt.
Ja, genau.
Ja, bei mir auf dem ersten hat's auch ein Produkt der Firma Ferrero geschafft, Kinder ist es, glaube ich, nämlich der Happy Hippo Snack.
Ja, Ferrero. Happy Hippo, ja, mega.
Ja, den es mal damals gab. Mittlerweile gibt es ja eigentlich nur noch den Happy Hippo White.
Ja.
Der ist auch cool, aber Mann, der alte Happy Hippo. Und es gibt ein Methadon dafür. Es gibt nämlich bei Aldi, die von diesen Milchmäusen dieser komischen Marke, gibt es auch diesen Milchsnack. Und da muss man verdammt aufpassen, dass man nicht aus Versehen die Kokosvariante kauft. Die schmeckt nämlich wie Arsch. Aber da gibt's in der Milch-Schoko-Variante etwas, was dem sehr nahe kommt. Und da ist es halt auch diese cremige Füllung. Alter, das macht mich an. Davon, da sind, glaube ich, 6 drin, die esse ich am Stück weg. Da gibt's kein Vertun. Wenn das Ding da ist, fresse ich auf.
Ja, meine Schwägerin bringt eigentlich uns, aber dann doch irgendwie eher Nathalie, was immer mal wieder was mal einkaufen mit. Und neben Giotto ist es eben auch der Happy Hippo Snack. Denkst du, ich krieg da mal eins zu Gesicht? Nee, die sind unglaublich schnell vernichtet.
Zack, weg.
Aber apropos weg, schaffst du das, was von diesen weißen Krümelchen in deinen Mund gelangt zu lassen? Alter, ey, wenn ich das versuche, die landen alle auf der Couch, ja? Die sind ja so lose
sehr
dran.
Sehr viel davon. Ja, die Scheiße staubt wie Deibel, ey. Das ist irgendwie fällt da voll viel ab.
Ja, ich finde aber halt auch die Form relativ lustig. Ja, wenn man den Mittelteil so ein bisschen noch begradigen würde, dann hat das eben eigentlich auch eine bestimmte Form. Schaffst du es eigentlich, zwei von den Dingern dir in den Mund zu stopfen?
Ja, definitiv.
Tut mir leid, Alter.
Ich hatte gerade ein Wort dafür im Mund. Oh Gott, im Kopf.
Oh, fuck.
Nee, das sage ich lieber nicht.
Ja, gut, zurück zu meiner Top 1. Und jetzt ist eigentlich wieder relativ unlustig. Ich muss hier eine Ernsthaftigkeit reinbringen. Ja, ich hatte geguckt, ich liebe Eis. Ja, für mich gehört Eis zum Leben dazu. Und der Bundesverband der deutschen Süßwarenindustrie zählt zumindest Markeneis zu Süßwaren. Ja, weshalb ich mir erlaubt habe, hier auch einfach eine Eissorte zu erwähnen, die es beim Eisdealer unseres Vertrauens gibt. Und ey, genial. Ja, also angeblich ist es die Familie Faldon, eine der ersten Familien, die irgendwie nach Deutschland ausgewandert sind, um Eis herzustellen für uns in Deutschland. Ja, und angeblich kommen sie eben auch aus einer Region in Italien, wo das Eis seinen Ursprung hat. Ja, habe ich jetzt nicht nachgeprüft, aber das Eis schmeckt halt wirklich genial, was die machen. Es gibt mehrere Filialen in Berlin. Und jetzt neuerdings erstmalig einen Automaten. Ja, Nathalie und ich waren immer extrem traurig, wenn dann die Saison geendet ist und wir einfach ein halbes Jahr ohne unsere Lieblingssorten anstatt gehen konnten. Und dem wurde jetzt Abhilfe geschaffen. Ja, der Sohn dieses Besitzers, der hat nämlich einen Eisautomaten an den Start gebracht. Und da gibt es eine Sorte, die es auch nicht im Laden gibt. Alle andere gibt es. Ja, Klassiker wie hier Spaghetti-Eis und was haben sie noch hier? Cookies und natürlich Schokolade, aber eben auch ein paar Fruchtsorten wie Mango etc. Die sind alle geil, Alter. Es gab noch nie eine Sorte, wo ich gesagt habe, die war jetzt nicht so cool. Jahrelang hatte für uns beim Eisdielen-Besuch immer eine Kugel Pistazie auch dazu gehört. Ich liebe Pistazie und das, Alter, bei dem in Form von Eis übertrieben. Und jetzt gibt's halt im Automaten, ist dann eben auch die Premium-Variante, die mit 7,90 € pro Becher zuschlägt. Alter, wir haben schon viel Kohle innerhalb der letzten paar Wochen bei diesem Automaten gelassen. Pistaziencremino. Das heißt, Pistazieneis, ein kompletter Becher mit einer Pistaziencreme und oben das Topping sind nochmal schöne große Pistazienstücke. Dennis, wenn
das klingt sehr geil.
Du siehst mich ja jetzt hier immer über Video. Ja, wunder dich nicht, wenn die Händen, die Shirts und so weiter immer enger werden.
Nee, man passt das, der Kopfhörer nicht mehr.
Ja, genau. Meine Stimme sich verändert, weil ich irgendwie so schwer reden kann. Ja. Also, dann hat es hundertprozentig diesen Anlass. Ja. Ja. Ich verfette aufgrund von Pistazien-Crimino-Eis.
Ich bin ja echt stolz, dass sie das nicht irgendwie Dubai-Schokoladeneis genannt haben oder sowas. Weil das gibt's ja jetzt so oft, stimmt, dass das irgendwelche Leute im Sortiment haben für eine Kugel 2,50, ja, was am Ende einfach nur schmeckt, als hätten sie Schoko und Pistazie zusammengeschmissen, was sie wahrscheinlich auch gemacht haben.
Ja, genau. Hatte unsere Eisdiele auch mal kurz, ja. Ich weiß nicht, warum sie es rausgenommen haben, aber es war auch ziemlich geil. Auch eben ihre typische Pistaziensorte ergänzt dann eben um diese kleine Nudeln, die den irgendwelchen Suppen.
Diese Fäden da, ne?
Naja, genau. Da. Ja.
Gucken gerade auch nicht, wie der heißt.
Egal, Pistazien-Cremino ist am Start und hätte dann sowieso Dubai-Schokolade vernichtet.
Ja, jo. Muss ich probieren, wenn ich das nächste Mal da bin.
Ja, unbedingt.
Jo, dann sind wir durch.
Jawohl.
Für heute durch mit dem Reformationstag und ich glaube, ich habe das. Eigentlich war das total dämlich, so eine Top 3 zu machen, weil ich jetzt richtig Bock auf Süßigkeiten gerade habe und ich habe keine hier. Aber ja. Das ist übrigens auch eine sehr schlaue Maßgabe von die Miri immer hat. Sie kauft das nicht und wenn es ihr das wert ist, dafür nochmal loszugehen, dann ist es auch vom Gewissen her vertretbar, weil wenn es dir das wert ist, nochmal zum Supermarkt zu laufen und das zu holen oder zur Tankstelle, dann hast du dir das verdient, dann kannst du es auch ohne schlechtes Gewissen essen.
Auch ein cooler Ansatz. Ich hatte gestern Abend die Situation, dass ich nach unserer Aufnahme gestern, ja, ich war ja ein bisschen später erst zu Hause, so um 10:30, nee, Quatsch, um 10 ungefähr, ja.
Ja.
Und ich hatte noch richtig Bock und Hunger. Ja, ich hatte zwar vor der Aufnahme, ging ja ein bisschen länger bei uns gestern mit den anderen, auch einfach noch ein bisschen Hunger und vor allem Bock auf was Süßes. Und ich hatte halt ich hatte gestern mobil gearbeitet, morgens dann noch ein Stück, weil meine Schwägerin geschrieben hatte vom Fotoshooting mit meiner Nichte, ist noch Torte da und gerne zugreifen, hatte ich mal ein Stück probiert und dachte, boah, ist die geil. Dann kam ich also gestern Abend nach Hause und hatte in den Chat geschrieben und ich wollte halt noch ein Stück Torte, ja. Ich wäre über Leichen gegangen und wäre einfach in die Wohnung von meiner Schwägerin rein, obwohl ich wusste, um 22 Uhr pennen beide schon, vor allem meine Nichte pennt schon. Der Hund, Familienhund pennt bei denen und ist halt so ein Border Collie Terrier Mischling, das heißt, der bellt sowieso bei jedem kleinen Geräusch und auch wenn ich schon die Haustür aufmache, bellt der und er kann dann dazu führen, dass die Kleiner wach wird. Ich wäre trotzdem über Leichen gegangen und hätte mir dann eben noch ein Stück Torte rausgekramt aus deren Kühlschrank, weil ich einfach Bock drauf hatte, also eine richtig geile Buttercremetorte. Aber Nathalie hat mir ins Gewissen geredet, meinte, nee, lass die mal schlafen, ist doch morgen ein Stück. Ich so, morgen bin ich auf Arbeit, da habe ich keinen Bock vorher schon was davon zu essen und ich will jetzt die Torte. Also habe ich dann einfach in unseren Hausbewohner-Chat geschrieben, wenn morgen noch ein Stück Torte übrig sein sollte, ich würde mich sehr freuen, wenn ich die heute Abend zu Gemüte führen kann. Meine Schwägerin war tatsächlich noch wach und schrieb, ja, muss ich einfach nur an die Mülltonne gehen, wenn ich Glück habe, ist die nämlich zusammen mit dem Karton da drin gelandet. Die lag dann anscheinend schon für die ein paar Tage zu lang im Kühlschrank. Und da hatte ich echt überlegt, ja, Würste zum Müllkram.
Wie so ein Waschbär.
Genau. Oh, aber ich habe gedacht, okay, ey, scheiß drauf. Egal. Ja. Also so viel, ne, okay. Was du gerade meintest, wenn man dann jetzt, eben doch so eine gewisse Hürde auf sich nimmt, dann
ist es das wert. Und ich bin gerade wirklich am Überlegen, ob ich diese Hürde noch gehe heute. Hab schon Bock. Geil.
Cool. Auf was jetzt genau?
Undefiniert noch. Es muss ich noch finden. Ich würde mich in einem Laden spontan inspirieren lassen.
Ja.
Aber es könnte Aldi werden, denn es gibt diese Salzbrezeln auch als Tafelschokolade.
Oh, stimmt, die kenne ich auch. Oh ja.
Mhm. Und wenn ich schon die nicht von Chocolate Chips kriege aktuell, dann vielleicht das als Methadon.
Ja.
Ja, mal schauen, ob es mir das gleich noch wert ist.
Mhm.
Ja, dann würde ich sagen, entlassen wir uns in den Feierabend. Denn wir haben jetzt noch ein bisschen was zu besprechen und entlassen euch in Happy, Happy Halloween oder den gesegneten Reformationstag. Viel Spaß in der Kirche. Grüßt mir den Martin. Ah, nee, Martin hieß er gar nicht. Das war Martin Luther King. Das ist der andere Luther. Scheiße.
Einfach den
ist doch Martin Luther,
Pfarrer. Oder? Ja, die hieß Martin Luther. Ja. Hast du vollkommen recht. Grüßt uns einfach euren Pastor, Pfarrer, Priester, Erzbischof, whatever. Ja.
Genau. Nehmt Knieschoner mit.
Zieht euch dann sündige Filme rein und genießt den Abend.
Genau. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Peace.